Herzlich willkommen zum Doppelgänger-Podcast, Folge 85 vom 20. Oktober 2021. Wir sprechen heute, Philipp Glöckler erzählt mir alles über das neue Apple-Event. Ich muss ihm alles über das Google Pixel Phone-Event erzählen, nehme ich an. Es geht ein bisschen um Antitrust-Deregulierung. Wir sprechen über TeamViewer, hat sich ein Hörer gewünscht, dass wir uns das nochmal anschauen. Über Personalmarketing in Behörden, über die News der Woche ist natürlich nicht Julian Reichelt, sondern die Löwenhochzeit zwischen den Höhlenmenschen Georg Kofler und Ralf Dümmel. Dann gibt es einen spannenden Tweet, den wir noch diskutieren. Dann hast du noch irgendwelche Fragen. Und Netflix Live Earnings machen wir natürlich. Also ich lege mich jetzt fest. Ich glaube, ihr eigenes Ziel ist ja irgendwie 5 Millionen Leute hinzuzufügen. Und ich glaube, es wird wegen Squid Game aber mehr erwartet inzwischen. Ich glaube, sie landen knapp unter 5 Millionen neue Subscriber. Und das wäre dann enttäuschend trotzdem. Aber es ist gut möglich, dass ich falsch liege. Und ich glaube auch, dass das Revenue unter Plan bleibt, weil sie keine Preiserhöhung richtig durchgezogen haben, glaube ich, in diesem Quartal. Obwohl die des Vorquartals laufen ja weiter. Das zählt trotzdem ins Year-on-Year-Wachstum rein dann. Na gut, sagen wir mal, Revenue treffen sie knapp, aber bei den Earnings, dadurch, dass die Kosten jetzt wieder anziehen durch die Produktion und sie das wahrscheinlich nicht alles aktivieren können und man sieht wieder mehr Werbung von Netflix, dann verpassen sie bei den Earnings, Sekunde, ich guck mal kurz im doppelgänger.io/sheet, was wir bei den Earnings erwarten. Da erwarten wir knapp 2,70 pro Aktie. Und tatsächlich wird, glaube ich, viel mehr erwartet. Ich glaube, das schaffen sie nicht. Sie sind unter 2,50 Dollar. Und sie schaffen nicht die 5,6 Millionen Paid Subscriber Editions. Oder sie schaffen die und trotzdem wird es enttäuschend sein, wenn man mehr erwartet hat. Mal sehen.
Und kannst du einen Preis an Squid Game geben? Es wurde ja irgendwie so gemunkelt, dass das die Serie angeblich 900 Millionen Dollar wert ist mit Merch.
In Impact Revenue. Hast du gesehen, wie die das berechnen?
Nee, berechnen bist du zuständig. Kannst du es mir erklären?
Nicht genau. Es ist ein spannender, also sagen, das ist nicht besonders wissenschaftlich, oder vielleicht schon wissenschaftlich, aber Netflix berechnet für die einzelnen Produktionen sogenanntes Impact Revenue und das bezieht ein erwartete neue Subscriber durch das Format. Die Aktivierung bestehender Subscriber, also mehr Utilization, dass Leute ihren Account mehr nutzen oder wieder nutzen, eventuell Merch und zukünftige Verwertung von IP, wie du gerade gesagt hast. Und da rechnet man mit sozusagen einem Gesamtwert dieses Produktes Squid Game von knapp 900 Millionen Dollar. Produktionskosten waren 24 pro Folge? Nee, weniger. 2,4 Millionen pro Folge, oder? Das war ja super günstig und so, ich will nicht sagen Laienschauspieler, aber jetzt nicht so die erste Riege der Schauspieler, glaube ich. Also extrem gute Rendite auf jeden Fall, dadurch, dass das quasi ein Independent-Format ist. Das wollte ja auch jahrelang keiner haben. Hast du das auch gelesen, die News? Ja, es lag ewig rum, wurde immer wieder gepitcht, wollte niemand haben. Alle meinten, das ist zu crazy, zu Korea, zu thrillig. Und dann haben sie irgendwann gesagt, jetzt machen wir es doch mal. Und dann wurde der größte Hit. Dass man das auch noch nicht besser hinbekommt, so Beta-Test. Es gibt ja so Inkit für Verlage zum Beispiel, also für Bücher, wo du so ein Test-Pitch oder Teaser schreiben kannst für ein Buch und wenn es richtig gut ankommt bei den Lesern der App, dann wird es gedruckt. Und sowas müsstest du halt irgendwie für Filme schaffen. Du kannst Drehbücher reviewen lassen. Aber wohl, ja doch, das Drehbuch. Weiß nicht, kann ein normaler Mensch sich unter einem Drehbuch was vorstellen? Kann man ja testen. Man kann du könntest es rückwirkend testen. Du nimmst Nutzer, die den Film noch nicht gesehen haben oder nicht kennen und gibst ihnen die Drehbücher für Filme, die sie noch nicht gesehen haben und schaust und danach raten sie das von 1 bis 10 und dann vergleichst du das mit dem tatsächlichen Erfolg und dann kannst du schauen, ob das predictive ist, diese Ratings für den Erfolg des Filmes, den du ja in dem Fall dann schon kennst. Nur der Hörer, der potenzielle Seher darf ihn noch nicht kennen. Und wenn das predictive ist, dann gibst du in Zukunft immer 1000 Leuten die neuen Drehbücher zu lesen. Und wenn sie es gut finden, produzierst du, wenn ich nicht. Aber auf die Idee ist bestimmt schon jemand gekommen. Das klingt jetzt nicht so revolutionär schlau eigentlich.
Wie happy bist du denn mit den Empfehlungen, die du so auf Netflix und Co. bekommst?
kommt drauf an, im Vergleich zur ARD-Mediathek? Oder
gut, da gibt's ja keine.
Nee, finde ich eigentlich schon ganz gut. Also man sieht, dass so ein bisschen Agenda gepusht wird. Also es ist ja gemischt, ne? Du siehst eigentlich, du erkennst relativ gut, was aufgrund deines Verhaltens ist, was aufgrund des Herdenverhaltens ist und was aufgrund der strategischen Agenda von Netflix dort ist. Und wenn man das unterscheiden kann, dann finde ich das, was persönlich ist, ziemlich zutreffend. Das, was alle betrifft, ist halt Popularity. Das trifft sozusagen, wenn du keine anderen Informationen hast, aber auch immer relativ gut, wie man an Squid Game gesehen hat. Sagen, dass alle das Gleiche gucken wollen, wenn es alle gucken. Und was Netflix dann, weil es irgendwie besonders günstig ist oder so, dir in die Timeline schiebt. Weiß nicht. Das ist so mittel.
Ja, ich bin meistens da und dann finde ich nichts, was ich mir anschauen will und dann bin ich zu müde und dann mache ich wieder aus. Aber Fragen zum Podcast, also oder unvorbereitete Fragen, die vielleicht auch nicht, ich würde sagen, überhaupt nichts mit der Folge heute zu tun haben. Erste Frage, mal angenommen, du wirst CEO von einer Firma und bringst die Firma an die Börse. Hast vorher ganz gut verhandelt und guckst du im Februar auf deine Banking-App und siehst so, du hast 100 Millionen in deiner als Wert, als Aktienwert für die Firma, für die du CEO bist und freust dich und würdest gerne, dass das 200 Millionen werden, weil du natürlich immer mehr willst. Und jetzt auf einmal ist das Ding irgendwie nur noch 25 Millionen wert. Wie würdest du so durch den Tag laufen und die Moral oben halten?
Das ist unheimlich schwer. Ich glaube, dass es bei vielen Menschen sofort einen Burnout triggern würde, ehrlich gesagt. Weil das sozusagen, worauf du vorher zugearbeitet hast, auf einmal wegschmilzt und du dann nicht mehr erkennst, wofür du eigentlich 14 Stunden Tage machst. Ich glaube, das ist extrem ungesund. Du redest über TeamViewer wahrscheinlich, wo der CEO von Permira für den erfolgreichen Börsengang Stock Options im Wert von 71 Millionen oder was war das, bekommen hat.
Ja, irgendwas. 2020 waren es 70 Millionen.
Genau. Und ich meine, du übst die ja nicht sofort aus, beziehungsweise du übst die aus, dann hast du Aktien, aber du cashst ja nicht sofort die Aktien ein. Das heißt, dessen Vermögen hat es dann eventuell auch halbiert. Oder was, der Kurs inzwischen runter 70% wahrscheinlich oder 60-70%. Und dafür, dass er, das ist das Fiese, du bekommst den ganzen Neid, wenn du der bestbezahlte CEO bist, aber niemand hat jetzt Mitleid, dass er 2/3 seines Gehalts verloren hat, sodass das dann doch aktienbasiert ist und risikobehaftet. Das interessiert dann keinen. Was ich tun würde, um die Motivation hochzuhalten. Die Frage ist, da sprechen wir nachher noch beim Thema Themenführer. Also die Frage ist halt, dann glaubst du selber daran, dass das nochmal besser wird? Oder siehst du das? Da würde ich mir ja schon die Frage stellen. Und im Zweifel ist er besser informiert als wir. Ich glaube, das ist mega schwer. Also mit so einer Enttäuschung umzugehen, ist, glaube ich, mega schwer. Ich würde ungern tauschen. Obwohl, das ist die Frage. Würdest du tauschen? Du hättest dann eben 30 Millionen.
Boah, ich wäre mit 30 Millionen in Ordnung. Ich wüsste zwar nicht ganz, was ich mit TeamViewer
soll. Wäre keine Verschlechterung.
Aber wird schon irgendwie klappen.
Ja, aber wenn du hättest vorher die 75 nicht gehabt, dann ist es natürlich nicht ganz so schlimm.
Ich glaube, es ist wahnsinnig hart. Also generell ist ja wie so ein Crash-Szenario, mit dem sich eigentlich jeder befassen muss. Also du hast das ja im letzten Podcast auch so ein bisschen erwähnt, dass du halt, ich meine, die letzten Tage waren wieder verrückt bei einigen Tech-Werten und so, und es geht immer höher, höher, höher. Viele, die mit Aktien angefangen haben, haben nur steigende Preise gesehen und irgendwann wird es zu einer Korrektur geben. Und wenn es halt so hart siehst.
Das wird übrigens meine Prediction für Cloudflare. Cloudflare wird die zweite Company, die sagt, wo der CEO sagt, der Kurs ist zu hoch. Oder so wie Elon Musk damals. Genau.
Nach Elon.
Die Frage ist, wo der TeamViewer CEO als nächstes hingeht. Der wäre so für eine Founder-led SaaS Company eigentlich ganz gut. Sozusagen, wenn die an die Börse gehen und man will so eher so Enterprise Sales Struktur vielleicht haben.
So, bevor wir über Apple reden, sag mal, wieso verschenkt Google immer Bose-Kopfhörer, wenn sie ein neues Telefon rausbringen?
Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht verstanden. Das Lustige ist, im Moment kannst du es ja nicht mal bestellen. Die Website ist seit Ewigkeiten down. Zumindest während der Präsentation des neuen Google Phones war sie down und lange Zeit danach auch noch. Das ist das Teil eines Google Assistant Deals. Ich glaube, also in den Bose Kopfhörern ist der Google Assistant verarbeitet oder sagen, die sind Google Assistant fähig. Und vielleicht wollen sie mehr Endgeräte mit Google Assistant in die Welt bringen und deswegen haben sie so einen Kombinationsdeal, dass wenn du in der ersten Woche bestellst, dann kannst du komischerweise dann aber erst 45, achso, nachdem, ich weiß warum, nachdem dein Rücktrittsrecht abgelaufen ist, kannst du dann kostenlos ein paar Bose-Köpfe am Wert, die kosten 52 Euro oder so, 99 sonst, oder?
Ja.
Das ist nicht ganz günstig. Vor der Entscheidung stehe ich übrigens. Ob ich die mitbestelle, nur weil es quasi umsonst ist. Andererseits aus Nachhaltigkeitsgründen kann ich die eigentlich nicht mitbestellen, weil ich schon aus genau dem gleichen Grund habe ich schon zwei Over-Ear-Kopfhörer von Bose, weil die jedes Mal mehr oder weniger mit dabei sind. Und entweder muss ich die alten jetzt verkaufen bei eBay Kleinanzeigen, dann kommt es aber zu lustigen Dialogen auf eBay Kleinanzeigen. wie groß denn die Ohren sein müssen oder so.
Tauschen gegen Xbox?
Ja, eigentlich will ich, na, muss ich mir noch überlegen.
Kannst du verlosen an die kreativste Podcast-Bewertung?
Wir verlosen Kopfhörer. Sponsert bei Google. Dann wäre es nachhaltig. Wenn jemand, der noch keine Kopfhörer hat, die bekommt. Die alten oder die neuen? Welche verlose ich denn?
Ja, ich würde eher die neuen verlosen. Ich meine, Bose hat ja auch, das waren die besten Kopfhörer, die es gab. Für Noise Cancellation, fand ich. Und dann haben sie einfach, eigentlich sind sie das Nokia der Noise-Kopfhörer.
Weil es jetzt iPods, wie heißen die? Ich vergesse immer wieder.
AirPods.
Einstöpsel gibt, AirPods gibt.
Zahnbürsten. Und damit sind wir beim Apple-Event. Also.
Ja, erzähl mir mal, was passiert. Aber ich hatte recht mit dem 3D-Sound übrigens, ne?
Ja, aber das war für dich als nicht Apple-Nutzer war das neu, aber für mich war das jetzt nicht ganz so neu. Aber schon spektakulär ist, dass sie das jetzt auch mit dem MacBook machen, also dass das auch so ist. Und generell, dass das MacBook wohl mikrofontechnisch so gut ausgestattet ist, dass man damit auch Musik oder einen Podcast aufnehmen könnte. Generell war es jetzt, ja, also keine großen Überraschungen. Es gibt neue MacBook Pros mit dem neuen Superprozessor, 14 und 12 Zoll. Jetzt seit 2 Jahren, die Dinger werden wahrscheinlich gekauft wie sonst was. Was ich interessant finde, ist, dass sie eigentlich zurückgehen. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie wieder einen HDMI-Anschluss irgendwie anbieten oder mehrere Anschlüsse. Ich habe eigentlich gedacht, dass sie hier mit den, das ist das USB-C-Dingern, das alles belassen, aber gut.
Ja, aber das war auch mega bescheuert, weil du immer einen Adapter bei dir haben musst, oder?
Ja, aber wenn du einmal deinen Adapter oder dein Setup hast, dann hat man sich auch dran gewöhnt. Ich muss jetzt erstmal wieder ein HDMI-Kabel finden.
Wenn du USB-C und HDMI hast, dann brauchst du eigentlich nichts anderes. Oder kannst du dann eigentlich alles anschließen? Außer
ein Aber mein Bildschirm zum Beispiel läuft halt nur über ein USB-C-Kabel und dann kriege ich halt Strom und Bild und alles ist top. So, und also ja, das war so meine kleine Überraschung. Dann, ja, neue, kleinere AirPods, die ein bisschen besser sind, ja gut, okay. Dann HomePod finde ich auch nicht so interessant. Was wohl spannend ist, dass sie jetzt Voice Music, also sie bieten das Musikprogramm jetzt für die Hälfte des Preises an, wenn man nur per Voice steuert und die Songs nicht downloadet.
Das ist als Konkurrenz zum kostenlosen Spotify wahrscheinlich gedacht, oder?
Genau, zu dem und wohl macht es Amazon auch so. Also dass sie irgendwie ein Voice-Programm haben, was günstiger ist. Also aber kannst du dir vorstellen, irgendwie in der Bahn zu sitzen und dann zu sagen, bitte nächster Song?
Oder? Achso, du kannst das nicht mehr steuern über eine App?
Also ich habe das Gefühl, das geht dann nur...
um die Leute an Voice zu gewöhnen?
Genau.
An Voice-Befehle? Oh, nervig.
Ja, andere Firmen verkaufen dafür, verschenken dafür Kopfhörer. Sie versuchen es so.
Fair enough. Also, aber ich meine, aber das Lustige ist ja, dass sie das nie bezahlen, sondern sie reduzieren einfach den Preis und dann sinkt der Artist-Pool und die Künstler kriegen weniger Geld.
Ja, schlau, ne? Eigentlich macht das nur Airbnb so.
Ja, genau. Das ist einfach billiger, aber es bezahlen andere letztlich, nämlich die Künstler. Und ich meine, dein Share sinkt auch, aber
naja. Ja, also generell jetzt keine große Überraschung, aber Weihnachtsgeschenke en masse. Supply Chain werden sie schon irgendwie regeln so. Und die Kopfhörer und die HomePods werden auf jeden Fall gut verschenkt und die ganzen Entwickler, die ganzen Nerds und ganzen Kreativen werden sich das MacBook nochmal schnell kaufen. Ja, hat ja jeder gut Geld verdient, viel produziert und so, und dann wird am Ende, bevor man Steuern zahlt, nochmal ein MacBook gekauft.
Macht Sinn, ja.
Aber ja, keine krassen Überraschungen. Vielleicht kommt ja noch ein Event. Ich glaube, nächstes Jahr wird's spannender. Und dann wird's vielleicht, ja, dann kommen vielleicht die Glases.
Aber dieses Jahr war insgesamt schon enttäuschend bei Apple, oder? Also was gab's, irgendwas zurückblickend, was wirklich spannend ist? Die großen Kopfhörer, deine großen Kopfhörer.
Ja, ist auch nichts super Besonderes. Aber warum auch? Also, ich finde, sie könnten auf der Software-Seite noch einfach besser werden.
Und wir müssen einfach Privacy-Werte anschrauben.
Ja, da gab's
gute Statistik diese Woche, dass im App-Download-Markt oder Werbemarkt für Apps, also da hat jemand ausgewertet, jetzt müsste ich mich erinnern, wie die Firma hieß, wir verlinken das in den Shownotes. Und zwar hat jemand geschaut, wie sich der Markt für App-Installs verändert, aus welchen Werbenetzwerken die meisten App-Installs kommt. Und seit der Einführung der App-Tracking-Transparency ist es tatsächlich so, dass Apple Search Ads, also die im App Store quasi für Installs sorgen, für bezahlte, dass die unheimlich viel Marktanteil hinzugewonnen haben, genau dadurch. Die Financial Times hat es geschrieben, genau, das verlinken wir. Und die Information haben gleichzeitig darüber berichtet.
Ja, und das ist wahrscheinlich auch der größte Win. Also Apple macht Facebook kaputt. Glaubst du, wir sehen das schon in den Earnings Call in 2 Wochen bei Facebook?
Habe ich auch überlegt, ob das reicht. Also ich glaube schon, dass der Werbemarkt viel Rückenwind hat. Relativ gesehen, war das nicht auch, was wir letzte Earnings gesagt haben, dass Facebook relativ gesehen am wenigsten wächst? Ich glaube, da bleibe ich weiter dabei. Dass sie im Vergleich zu Snap oder Pinterest weniger schnell wachsen. Aber damit sie richtig enttäuschende Ergebnisse liefern, ich glaube, so schlimm ist es noch nicht. Aber die hatten schon bessere Quartale, glaube ich. Jetzt also mit dem. Es kommt eine neue, die PR-Abteilung ist relativ busy, weil die sind, glaube ich, noch nicht raus, ne? Sollten die nicht heute rauskommen? Die neuen Whistleblower-Sekunde. Ich muss mal kurz nicht das, was wir verpasst haben. Weil es gibt anscheinend weitere. Es gibt weitere neue Whistleblower. Testified in British Parliament. Ich glaube, sind noch nicht raus, die neuen. Aber nach der Frances Haugen gibt es Sophie Seng. Das war im britischen Parlament. Aber ich glaube, es gab noch weitere. Auf jeden Fall haben die gut zu tun da. Plus die Tracking-Sachen, plus Cookies. Schwer, wird nicht einfacher. Und sie verlieren, das klingt so einfach, man sagt ja, die wachsen jetzt nicht so schnell wie Pinterest oder so. Aber das heißt halt faktisch, dass sie Marktanteile verlieren wahrscheinlich im Werbemarkt. Gegen Google, Pinterest, Snap, Amazon vor allen Dingen und Apple jetzt. Also wahrscheinlich wird die am schnellsten wachsen nach Snap und Pinterest, sind wahrscheinlich Apple und Amazon vor allen Dingen, die das auf einer relativ großen Basis schon tun. Also Amazon, was hatten wir mal gesagt, ist so groß wie Pinterest, Twitter und Snap zusammen, glaube ich, schon vom Werbeumsatz. Mal sehen. Aber ich glaube, die Facebook-Zahlen werden noch nicht mega enttäuschend. Dazu ist der Werbemarkt, glaube ich, noch, hat zu viel Rückenwind.
Glaubst du, er wird weiterhin Rückenwind haben, wenn die Leute keine Produkte mehr zur Verfügung haben, die sie verkaufen können?
Ja, guter Punkt.
Also wenn ich jetzt so eine Direct-to-Consumer-Brand bin und mein Container ist noch nicht da, dann muss ich auch keine Facebook-Werbung machen.
Stimmt. Die sinkende Marketing-Effizienz oder das nicht vorhandene Inventar sind bestimmt problematisch. Ob sich das durchdrückt wirklich? So müsste man mal in den, also wo man das manchmal früher sehen kann, Sekunde, ich gucke mal, ob der schon raus ist, Das hier ist ein richtiger Live-Podcast. Wir machen auch Live-Earnings nachher, ne? Mit Netflix. Wie heißt das? Merkle Digital Marketing Report. Da kann man manchmal tatsächlich vor den offiziellen Zahlen der GAFAs so ein bisschen sehen, wie sich der Ad-Markt entwickelt hat. Merkle Inc. heißt die. Ist eine sehr große Ad-Agentur, die Milliarden an Firmengeldern verwaltet, sodass die als repräsentativ für die Entwicklung am Werbemarkt gelten kann. Und sie hat den Marketing Report fürs Q3 noch nicht draußen, leider. Sekunde. Nee. Aber wenn der kommt meistens vor den Earnings. Und da sieht man die Entwicklung des CPCs und der Ad-Klicks eigentlich so indikativ so ein bisschen früher. Schade. Sekunde, ich guck mal, wann der letztes Jahr rauskam, der Q3. Steht natürlich nicht dabei. Nutzloser Mist. Na gut. Erfahren wir nicht, aber er müsste die nächsten Tage rauskommen, weil normalerweise kommt er vor den Earnings raus.
Ja, auf WhatsApp habe ich jetzt mittlerweile mich auch gelöscht. Also ich habe mich nicht gelöscht, ich habe die App gelöscht. Also was WhatsApp und
du hast WhatsApp komplett gelöscht? Ja. Kindergartengruppe und so, was da
geht da? Not my business. Aber also
habt ihr so eine anarchische Rollenverteilung?
Quatsch, aber ich habe mich einfach, also ich bin jetzt einfach mal weg. So habe ich mir gedacht, ich habe das jetzt auch nicht verkündet und also kannst du mir ja mal schreiben, mal gucken, was dann passiert. Du wirst wahrscheinlich keine Haken werden dann leuchten.
Sekunde, ich guck mal, wenn ich dir schreibe. Ah, ich sehe dich aber noch.
Naja, ich habe mich nicht gelöscht. Ich habe nur die App einfach gelöscht. Und ich habe jetzt noch nicht das Verlangen danach, dass ich da zurückkommen muss. Gucken, mal gucken, wie lange ich aushalte.
Stimmt, geht nicht durch. Ja, Glückwunsch, das traue ich mich ja noch nicht.
Ja, ich meine, wenn die Leute, ist so ein bisschen wie ein Spamfilter einfach.
Ja, aber vor allem gehen Leute jetzt davon aus, dass dich die Sachen erreichen.
Nein, das glaube ich nicht. Also mal gucken, ich werde berichten, wenn ich das erste Mal irgendwie eine Hochzeit verpasst habe oder so.
Du musst in deinen Status schreiben, ich bin jetzt auf Signal.
Hast du das gemacht? Bestimmt. Was steht aktuell auf meinem Status?
Sekunde, sieht man das in der Webversion? Sekunde. Und Signal, tatsächlich.
Also siehst du noch von früher, von damals, weißt du noch?
Genau, ja.
Das habe ich gelöscht und ich habe mir ein neues iPhone bestellt. Mal gucken, wann das kommt, ob Tim das schafft vor Weihnachten. Du, Pixel-Telefon.
Und warum? Was kann das?
Was kann das? Schönere Fotos.
Ach so.
Ist ja eigentlich nur eine Digitalkamera mit Telefon. Ich überspringe immer eine Generation. Also letztes Jahr gab es kein iPhone, jetzt dieses Jahr gibt es wieder eins.
Alle 2 Jahre reicht. Kommt jedes Jahr eigentlich ein neues Pixel auch raus? Nee, doch. Krass.
Doch, ich kann mich schon erinnern, dass ich kenne uns ja noch nicht so lange, aber mindestens schon 3 Telefone von dir.
Das stimmt.
2.
Aber.
Und jetzt das dritte. Du hast dich doch schon verraten, oder? Du hast doch jetzt auch bestellt.
Ich habe noch nicht bestellt, ich überlege noch. Aber wenn wir die Kopfhörer verlosen wollen, dann muss ich ja jetzt bestellen diese Woche. Ich habe überlegt, ob ich bis Black Friday warte, aber die neueste Pixel-Generation geht in der Regel nicht also kriegt keinen Black Friday-Discount, sondern nur die Accessories. Also das Ladegerät und so würde ich noch nicht mitbestellen. Das wird meistens nochmal günstiger zum Black Friday. Genau, der Hauptunterschied zum iPhone ist schon mal, dass die normale Pixel 6 Version nur $599 kosten würde. In Europa leider 650 Euro. Und das Pixel 6 Pro kostet $890 beziehungsweise 890 Euro. Das heißt, ist eigentlich 16% teurer in der EU, warum auch immer. Aber unter der GWG-Grenze von 1000, also kannst du sofort 1000 netto ist die Grenze, wo du sofort abschreiben kannst oder es ansetzen kannst als Kosten, als geringwertiges Wirtschaftsgut. Und du kannst es per Klarna mit Buy Now Pay Later bestellen natürlich. tatsächlich. Was dann irgendwie 40 Euro oder so für 24 Monate. Und eben du kriegst die Bose 700 Kopfhörer dazu. Was ist neu daran? Ich glaube, die größte Änderung ist der Tensor-Chip von Google. Also es ist ihr AI-spezifisch, also ist das so ein ASIC? Also, ja, weiß nicht, auf jeden Fall ein Chip, der auf AI-Use-Cases spezialisiert ist, damit weniger Energie verbraucht und also ist sowieso deutlich schneller als die vorherigen Chips auch, aber sozusagen besonders so Neural Networks und so laufen darauf besser. Was unter anderem dazu führt, dass man einen 20-fachen Zoom hat, der sozusagen, da wird Software- und Hardware-Zoom kombiniert und die Pixel so ein bisschen rumgerechnet vom Prozessor und dadurch schafft man dann effektiv einen 20-fachen Zoom. Du schaffst sozusagen das Enhancement der Bilder, also dass die Bilder irgendwie qualitativ aufgewertet werden beim Schießen schon. Das war immer so. Das ging bei Video aber nicht, weil ein Video ist ja 60 Bilder pro Sekunde. Und das wiederum sind 500 Millionen Pixel pro Sekunde. Und das hätte normaler irgendwie so ein Snapdragon von Qualcomm oder so nicht geschafft. Jetzt ist es aber so, dass man das sozusagen on the fly oder in der Nachbearbeitung, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall kannst du auch Videos von der Qualität verbessern lassen. Und das geht auf dem Gerät. Das frage ich mich immer, werden wir jemals noch echte Fotos haben? Oder was ist ein echtes Foto? Wenn jedes Foto, wenn du es schon machst, sofort enhanced wird von der AI, dann eventuell legst du noch einen Filter oder dieses Auto-Enhancement drüber, diese Magic-Funktion bei Google. Und du weißt nie eigentlich, wie das wirklich ausgesehen hat. Sieht auf jeden Fall nie aus, wie du es gesehen hast. Also was ist dann noch Realität? Sobald du ein Foto machst, ist es nicht mehr real eigentlich. Aber war es früher vielleicht auch nicht. Es war nur eine andere Verfälschung. Das ist ein bisschen philosophisch.
Könnte ich irgendwo eingeben, dass alle Bilder mit mir immer mit Haaren sind?
Wie mit Haaren auf dem Kopf?
Ja, also das ist sozusagen immer, oder bei dir keine grauen Haare. Stell dir vor, jedes Foto von dir, egal wer ein Foto von dir macht, hast du immer deine jugendliche Haarpracht.
Was meine Haarpracht?
Könnten die doch auch machen.
Haarpracht ist größtenteils noch da. Und
Haarfarbe. Bei mir Pracht, bei dir Farbe. Schlimm?
Du, ich bin mir ziemlich sicher, du würdest gerne tauschen, wenn du könntest. Und hättest lieber ein paar graue Haare. Achso, aber es gibt das Gegenteil. Es gibt den Magic Eraser. Damit kannst du, wenn du ein Foto machst, Dinge, die dir nicht passen, also so grobe Umrisse, also kannst einfach so eine Kuller, einen Kreis rumzeichnen. Irgendwie einen Freund, den du nicht magst oder so, auf ein Gruppenfoto, machst einen Kreis rum, dann wird der rausretuschiert. Das ist
wichtig für Urlaubsbilder.
Genau, es ist hauptsächlich dafür gedacht, dass du machst ein Foto von einer Attraktion, da läuft ein so ein Tourist drauf rum, den du nicht haben willst, dann kannst du darauf tippen, mehr oder weniger, und dann wird der rausgerechnet von der AI, was, glaube ich, ganz praktisch ist. Ich bin gespannt, wie gut das in der Realität funktioniert, das ist aber, glaube ich, eine ganz coole Funktion.
Wie sieht's aus mit Doppelkinn?
Doppelkinn, das kriegst du ja mit dem Filter weg, mit dem Snapchat-Filter. Ach so, sie kooperieren mit Snapchat. Weiterer Schlag ins Gesicht für Facebook, und zwar gibt es Quick Tap to Snap. Das heißt, du tippst einfach, sozusagen selbst bei einem verriegelten Pixelphone, kannst du zweimal auf die Rückseite tippen mit dem Finger, also ohne es zu unlocken. Und es wird die Snap-Kamera gestartet. Und du, wenn du es dann versenden willst oder so, musst du dich wieder authentifizieren, also deinen Fingerabdruck validieren. Aber du kannst schon sozusagen Snap-Fotos aufnehmen, also die Kamera ganz schnell ready machen, um einen Snap aufzunehmen, wenn du jetzt irgendwas schnell festhalten willst. Und Evan Spiegel hat sich sogar hingegeben, das zu präsentieren innerhalb der... Hast du es gesehen eigentlich?
Nee.
Also innerhalb dieser Vorstellung hat sogar Evan Spiegel das selber, also der CEO von Snapchat ist es, oder von Snap, hat das präsentiert, dass du halt diesen Lockscreen-Access hast. Und das fand ich relativ überraschend, ehrlich gesagt. Und es könnte für Instagram vielleicht sogar... Wenn es einfach, für Instagram wird Google wahrscheinlich nicht das Gleiche möglich machen. Und wenn das der einfachste Weg wird, dir eine Momente zu scheren, einfach weil es convenient ist, weil du es sofort so aus der Tasche ziehen kannst, zweimal tippen und losfotografieren, könnte kompliziert sein. Also eigentlich ist es eine Google-Funktion, aber sagen sie stellen das exklusiv auch Snap zur Verfügung und ein paar anderen Kamera-Apps. Fand ich überraschend. Dann gibt es Face Unblur, das ist... Wenn du ein Foto machst von jemandem, der sich bewegt, also irgendwie ein kleiner Mensch hüpft irgendwie rum oder läuft, dann ist normalerweise das Problem, dass es entweder verzerrt ist, also entweder das Gesicht unscharf, oder es sieht aus, als wenn du eine kurze Belichtungsdauer machst, dann sieht es eben nicht mehr so aus, als hätte sich jemand bewegt. Und was die Kamera macht, ist, dass es gibt ja zwei Kameras auf der Rückseite und die machen beide gleichzeitig ein Foto, und das eine sozusagen macht eine kurze Belichtung, um die Schärfe hinzubekommen, und die andere macht eine lange Belichtung, um die Dynamik hinzubekommen, also sozusagen, dass es leicht verschwommen wirkt, als wenn sich jemand bewegt. Und dadurch, sozusagen, das Gesicht wird dann scharf gemacht, während der Körper eben aussieht wie so ein Läufer, wo sich die Beine rotieren, drehen oder so. Und das Gleiche kannst du umgekehrt machen, dass wenn ein Foto zu statisch aussieht, also es sieht einfach langweilig aus, dann kannst du den Hintergrund künstlich bewegen lassen. Also wenn das passiert so, dass die Kamera sozusagen, also das alles basiert darauf, dass die Kamera schon während du nicht fotografierst, den Hintergrund mit aufnimmt. Und dann zum Beispiel, so wie du jetzt gerade in meinem Hintergrund die Palme wedeln siehst, also das klingt ein bisschen komisch, also ich habe gerade so einen Zoom-Hintergrund aus der Karibik, um Bandbreite zu sparen. Und dann würdest du halt die...
Was macht der Wendler dabei?
Dann würdest du halt so die weich gezeichneten Wellen wie auf einer Langzeitbelichtung sehen, während mein Gesicht im Vordergrund total scharf wäre oder so scharf, wie es eben geht. Genau, das ist der sogenannte Motion Mode, der quasi das Bild dynamischer erscheinen lässt, als es wirklich ist. Dann gibt's also, das ist das Most Inclusive Phone, haben sie gesagt. Das wiederum wird dadurch erreicht, dass das sogenannte Real Tone Feature dafür sorgt, dass du hast so ein Phänomen, dass zum Beispiel, wenn du zu viel Licht von hinten hast, dass dann irgendwie Persons of Color so gräulich aussehen, weil es ist von hinten überbelichtet, und wenn dann jemand mit einem dunkleren Hautton vorne steht, dann wirkt der oder die Person in der Regel einfach komplett grau oder so bläulich. Und sie haben ein Feature gebaut, in dem sie es von unheimlich vielen Leuten mit einem diversen Hautton haben testen lassen, dass eben nicht nur hellhäutige Menschen sozusagen perfekt nachretuschiert werden automatisch, sondern auch Menschen mit dem dunkleren oder gelberen Hautton. Und deswegen ist das Most Inclusive oder Diverse Phone, sagen sie. Dann haben sie, das geilste Feature übrigens ist, also sie haben deutlich besseres Speech Recognition Feature, was wiederum dadurch funktioniert, dass der AI-Chip im, also es muss nicht in die Cloud hoch zum Verarbeiten, sondern du hast diesen supermächtigen Chip im Handy, der genau für Neural Networks und NLP optimiert ist. Also du kannst noch einfacher deine Antworten reinsprechen und dann trotzdem als Textmessage senden, mit so ein paar ganz guten Logikfunktionen. Aber das Allercoolste ist, du kannst Emojis einsprechen. Also du kannst halt irgendwie Emoji-Flagge Kanada sagen. Und wie viel Zeit verbringt man in der Regel, irgendwelche Emojis zu suchen, weil man irgendwie eine Twitter-Nachricht besonders schlau machen will oder so. Und jetzt kannst du einfach Poop-Emoji einsprechen und der sucht dir quasi, also inseriert automatisch in deine Nachricht das irgendwie einen wunderschönen Kackerhaufen da rein. Finde ich unheimlich nützlich. Weil ich mega lange, also entweder muss ich Emojipedia suchen, da frage ich mich immer noch, warum Google in den Suchergebnissen noch nicht den Copy-Button für gewisse Emojis drin hat. Das wäre das Offensichtlichste überhaupt. Aber jetzt hast du es quasi in dem, also kannst du es einfach einsprechen und musst nicht mal am Keyboard suchen nach den Emojis. Und?
Gut, aber bei dir wird es genauso sein wie bei mir. Du brauchst das Telefon eigentlich nicht, aber du holst es dir, weil die Kamera besser ist und weil es einfach ein schönes Gadget ist.
Achso, es ist auch unheimlich schnell einfach. Der ist halt so ein super schnelles Scrolling. Wie auch immer, das ist alles, was man erwartet. Und das andere Killer-Feature ist aber die Warteschleifen-Wartezeit-Anzeige. Also du rufst irgendwie deine Vodafone-Hotline an oder irgendeinen anderen Telco-Provider und die sagt dir, wie lang die Wartezeit in der Regel um diese Zeit ist. Und du wirst zurückgerufen, sobald jemand rangeht. Und zwar nicht ein Roboter, sondern ein echter Mensch. Und dir werden, wenn ich es richtig verstanden habe, für die gängigsten Telefonnummern die Menüoptionen als so eine Art Tippmenü dargestellt. Also wenn die sagen, wählen Sie 1 für Kundenservice, wählen Sie 2 für Wertpapier-Order-Auftrag, wählen Sie 3, um Ihren Bankberater zu sprechen, dann siehst du das als Menü und kannst das tippen und das wird dann als Wählton verstehst du, was ich meine? Das ist schon mega nützlich.
Also du sparst Zeit. Das ist schon
super. Und dir zu sagen, wann der beste Zeitpunkt ist, eine Service-Hotline anzurufen, finde ich auch ziemlich gut. Bin gespannt, ob das in Deutschland auch funktioniert.
Ja, mal gucken. Also du bestellst, ich bestell, mal gucken, wer zuerst das neue Telefon hat.
Ja, ich weiß noch nicht, ob ich das...
Nochmal zu...
Ja, meinst du? Aber es kommt dann, ich finde es ja auch so doof, das kommt dann nicht mal. Also es ist nur vorbestellen. Dann bin ich wieder enttäuscht.
Wann kommt das denn raus?
Weiß ich nicht. Na gut, ich bestell's. Und dann verlosen wir Kopfhörer. Oder die alten, die von mir getragenen, mit Pip-Ohrenschmalz.
Man kann schreiben, ob man die alten oder die neuen haben möchte.
Das war weird.
Oh, genau. Und Und warum ist Alphabet ein GDPR-Gewinner?
Weil bei Regulierung immer die größeren gewinnen, die sich daran besser anpassen können. Also klar ist das geworden, weil Sundar Pichai hat auf der Wall Street Journal Tech Konferenz sich dafür ausgesprochen, also einige waren überrascht, dass er sich ausgesprochen hat für bessere Privacy-Regulierung in den USA, also dass man nicht so einen Flickenteppich von irgendwie Kalifornien Machtregulierung und andere nicht haben möchte, sondern eine schöne bundesweite Regulierung, wo er natürlich weiß, dass als einer der vier großen oder fünf großen Tech-Konzerne seine Lobbyisten daran fleißig mitschreiben werden und das so hinbiegen, dass es dann für sie besonders einfach ist, damit compliant zu sein. Und also quasi, das ist sowieso auffällig, dass jetzt, also Facebook wünscht sich, also schreit ja danach, ein reguliertes Monopol sein zu wollen, Google ebenso, Amazon teilweise. Also man wünscht sich jetzt langsam Regulierung, an der, die man so ein bisschen mitgestalten kann, um Schlimmeres zu verhindern wahrscheinlich. Aber auch, weil sich gezeigt hat in Europa, dass sie letztlich von der Regulierung profitieren. Also GDPR hat ja tendenziell den großen Tech-Konzernen am wenigsten geschadet, würde ich sagen.
Weil sie ein Login haben, oder warum?
Genau, weil sie nicht ständig den Consent neu irgendwo abholen mussten, sondern davon ausgehen können, dass ein Großteil der User dauerhaft eingeloggt ist. Und du einen relativen oder komparativen Vorteil gewinnst, dadurch, dass für kleine Players immer schwerer ist, den Consent, also die Zustimmung zu den zur DSGVO einzuholen. Deswegen ist sagen, relativ gesehen sind sie ein Gewinner davon.
Und Johann hat uns gefragt, ob wir mal über TeamViewer sprechen können. TeamViewer, das ist ein Programm made in Germany, das erfunden worden ist, um auf den Computer eines Kunden zu kommen. Also zum Beispiel, Pip findet das Emoji nicht, das mit dem Kackihaufen oder mit der Kanada-Flagge, und dann kommt der Support und sagt, Support kommt aus Hamburg und sagt, ich geh mal kurz auf deinen Computer und zeig dir, wie du da zu dem Keyboard kommst, und ich kann dann für dich das Emoji einstellen. Also generell die Idee und Umsetzung ist top, so. Nicht mehr schnell mit dem Auto irgendwo hinfahren, weil jemand seinen Computer nicht versteht oder irgendwas nicht findet. Die sind seit 2 Jahren ungefähr an der Börse. Der CEO wurde unter anderem dafür bekannt, dass er ein sehr, sehr gutes Paket ausgehandelt hat, war vorher bei McKinsey und in der Private Equity und hat dann für das Private Equity Haus, für das er vorher gearbeitet hat, die Firma an die Börse gebracht. Jetzt Johanns Fragen sind also, wie wir auf die Aktie nach dem Crash schauen. Zu dem Crash müsste man sagen, die lag so bei 50 Euro und ist jetzt auf ungefähr, ne, oder maximal wahrscheinlich kurz unter 50 Euro im Februar noch und ist jetzt auf, was ist sie, 13, 14 Euro?
Aua. Krass.
Also davon kann man schon vom Crash sagen.
Es sind 70% runtergegangen tatsächlich.
Und ja, das ist schon schmerzhaft. Wir hatten ja am Anfang der Podcast-Folge so ein bisschen darüber gesprochen, was machst du, wenn du die Person bist oder Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die irgendwie da ein großes Aktienpaket hat. Das ist schon echt, echt schmerzhaft. Wie schaust du auf die Aktie? Ist das jetzt sinnvoll, sich das nochmal anzugucken, da ein bisschen eigenes Research zu machen und zu überlegen, ob man das vielleicht kaufen sollte?
Ja, gute Frage. Fragen sich, glaube ich, viele. Weil ich war durchaus auch relativ bullish, irgendwie von einem Dreivierteljahr oder so. Da hatten sie relativ gute Zahlen. Also die sind nie wirklich schnell gewachsen. Also das schnellste Quartal in den letzten 24 Monaten war 21% Wachstum. Das ist nicht super schnell. Aber die hatten so eine brutal hohe Operating Margin von teilweise 2019 waren sie 50%. Also waren mega profitabel. Weißt du, wie ich das erste Mal von TeamViewer erfahren habe übrigens?
OMR-Podcast, weil sie irgendwas mit Fußball
machen. Nee, davor noch. Und zwar rief jemand an bei mir, also eine unbekannte Nummer, und sagte, hier ist der Windows-Support und wir haben ein Virus auf ihrem Rechner vorgestellt. Sie müssen dringend handeln.
Ach, warst du so eine Fraud-Anfrage hast du bekommen?
Genau, kennst du die?
Nee, aber das ist
ein mega fieser Trick. Also es ist wirklich brutal. Also du hörst in dem Fall zum Glück jemand mit indischem Akzent, was jetzt noch nicht ausschließt, dass es von Microsoft kommt, aber also ich hatte ihn gefragt, wo er denn sitzt bei Microsoft oder so, das konnte ich nicht so gut beantworten. Aber also es versucht jemand, dich davon zu überzeugen, dass du ein Virus auf dem Rechner hat, was jemand bei Microsoft für dich gerade festgestellt hat, und sie müssen jetzt sofort deinen Rechner abschalten, wenn du nicht sofort zu der Lösung des Problems beiträgst. Und dazu musst du TeamViewer, in dem Fall als Fernzugriffstool für diese Person. Also mit TeamViewer kannst du viele schöne Sachen machen. Du kannst dem Admin deiner Firma zum Beispiel Zugriff geben, damit er irgendwie dein Mailprogramm einstellst. Aber sagen, es kann auch jede andere Person, die du autorisierst, Fernzugriff erlangen. Und die haben das quasi genutzt. Also die reden dir wirklich Angst ein, machen extrem, also dann sagen sie, gib mal irgendwie dll.exe oder sowas ein, und dann siehst du irgendwelche Einstellungen, dann sagt er, bei denen, sagen wir, es gibt irgendeine Standard-Warnmeldung, die in jedem Windows immer an ist. Und dann sagt er, sehen Sie da das gelbe Ausrufezeichen, das rote Kreuz? Und da steht dann irgendwie, irgendein System ist gerade invalid, aber was halt bei jedem Windows irgendwie so der Standard, das Standard-Setting ist. Und sagen, du glaubst dann in dem Fall wirklich, okay, du hast jetzt echt ein Problem mit deinem Windows, weil der hat dir gerade vorausgesagt gefühlt, dass in deinem Computer was nicht stimmt, was nur er wissen kann. Dann denkst du, okay, wie kann der wissen, dass an meinem Computer was nicht kaputt ist? Der muss fernverbunden dazu sein und von Microsoft sein. Und dann sagt er, ja, sie müssen TeamViewer installieren und dann kann ich sie retten. Und wenn nicht, schalte ich jetzt den Computer ab. Dann habe ich glaube, ich habe eine halbe Stunde mit dem telefoniert, weil ich den Trick gern verstehen wollte. Also ich wusste irgendwie nach 3 Minuten, dass es irgendwie safe Betrug ist, aber ich wollte dann auch schon verstehen, wie es funktioniert.
Hast du aufgenommen?
Nee, leider nicht. Es wäre total lustig gewesen. Es wäre, glaube ich, total lustig gewesen, es aufzunehmen. Die machen halt mega Druck. Also dann eskalieren sie es so hoch. Wenn du nicht compliant bist, dann wird es hoch eskaliert. Dann sagt er so, okay, wir kommen hier nicht weiter, ich gebe ihn jetzt meinen Chef. So, dann kommt ein Typ, der noch aggressiver ist und dich richtig vollmault und sagt, wir schalten jetzt den Computer an. Und sie haften für alle Schäden, die durch die Verbreitung des Virus durch ihren Computer ab jetzt entstehen. So, also jetzt dann, und jetzt stell dir mal vor.
Ganz Berlin hat kein Internet mehr wegen ihnen, wenn sie jetzt nicht.
Genau, und sie haften dafür. So, und jetzt stell dir mal vor, so jemand ruft deine Eltern an. Meine Eltern würden darauf reinfallen, bin ich mir relativ sicher. So, und dann, also was sie tun würden, ist halt, also ich habe es dann nicht gemacht, ne? Aber sie sagen, wollten, dass ich TeamViewer installiere. Wahrscheinlich würden sie damit dann wiederum einen Keylogger bei mir installieren, meine Pinstanz, Kontozugang oder sowas wegfischen. Und dann bist du nach kurzer Zeit, also entweder hast du Ransomware auf deinem Computer oder bist dann geldlos.
Okay, und das ist jetzt der Growth Hack, warum es während Corona... Nee,
ich wollte nicht sagen, dass der Growth Hack ist, aber das könnte einer der Gründe sein, warum es immer eine Position Bad Debt bei TeamViewer gibt. Also Bad Debt heißt so viel wie schlechte Schulden oder Schulden, die nicht mehr eintreibbar sind. Und bei vielen Firmen steht an der Stelle Fraud. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur Fraud ist oder ob das auch Firmen sind, die ihre Rechnung nicht zahlen kann, aber wenn ich überlege, was für Firmen typischerweise TeamViewer nutzen, dann würde ich nicht vermuten, dass 3% des Revenues jedes Quartal wegfliegen, weil so schnell gehen deren Kunden eigentlich nicht pleite. Also ein Teil davon, von diesem Bad Debt, ist wahrscheinlich nicht nur Zahlungsverzug, sondern ich würde vermuten, auch Fraud. Weiß nicht, ob man das inzwischen besser, also es ist ein fairerweise, muss man sagen, das ist bestimmt 2 Jahre her oder so. Vielleicht hat man es inzwischen besser im Griff.
Ja gut, dann aber jetzt, bevor wir in die Zahlen gehen, du hast ja auf dem Sheet auch das ein bisschen vorbereitet, lass uns einmal kurz unseren Disclaimer spielen.
Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidung zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Wir können die Risikodisposition der Hörer nicht einschätzen, es besteht zudem immer das Risiko eines Totalverlusts. Ihr solltet immer euren eigenen Research machen, um selbstständige Entscheidungen zu treffen. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften.
Zudem solltet ihr auch auf jeden Fall auf doppelgänger.io/disclaimer gehen und das Ganze nochmal lesen.
Okay, dann wer das mitverfolgen kann, möchte, kann in das doppelgänger.io/sheet gehen. Es geht auch sehr gut ohne, ich versuche das halbwegs zu beschreiben. Denn was problematisch ist, warum die Aktie so gelitten hat, ist einfach, dass ich in der Vergangenheit, in den letzten 3 Quartalen eigentlich schon, das Wachstum von TeamViewer immer weiter verlangsamt hat nach Corona. Also das einfach, der Corona-Effekt, auf dem Höhepunkt im Q2 2020 wahrscheinlich, als viele Firmen das nutzen wollten, um ihre Mitarbeiter im Homeoffice mit technischem Support zu versorgen. Da hat das Wachstum quasi gepiekt, war auf dem Höhepunkt. Und seitdem wird es immer schwächer. Zuletzt war es nur noch 7%. Die Q3-Zahlen sind, glaube ich, noch nicht raus. Sekunde, ich schaue sicherheitshalber, bevor ich Quatsch erzähle, aber genau, Juni 30 war das, also der 30. Juni war das most recent quarter. So, und die Q3-Zahlen, dafür haben sie aber quasi schon eine Warnung rausgegeben, dass das nicht besonders gut sein wird. Die Frage ist dann, ob man überhaupt noch wachsen wird, wenn das davor 7% war. Sie müssten jetzt hoffentlich auf 125 Millionen kommen, das ist aber alles andere als sicher. Wenn sie da nicht raufkommen, dann ist es wieder sehr niedrig einstellig oder könnte im schlimmsten Fall schrumpfen, wobei ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht glaube, dass die viel Revenue Churn haben. Also dass sie Kunden komplett verlieren, kann eigentlich nur gehen, wenn jemand zu einem Konkurrenten wie Anydesk oder so wechselt. Ansonsten gibt es jetzt keinen Grund, wieder auf die Software komplett zu verzichten. Eventuell würde man weniger Lizenzen oder Arbeitsplätze brauchen. Aber genau, also das Wachstum verlangsamt sich. Und das Problem ist so ein bisschen, dass die Sales- und Marketingaufwendungen weiter steigen, sowie auch die Verwaltungs- und Gemeinkosten, die gar nicht so sehr. Aber Sales und Marketing steigt relativ stark. Und dadurch wird die vorher so extrem gute Marge halt sehr stark komprimiert. Also sagen, ist relativ klar, wenn die Umsätze stagnieren und die Kosten weiter steigen, dann wird die EBIT-Marge, also was von dem Umsatz übrig bleibt, durch die relativ gesehen steigenden Kosten weiter zusammengedrückt. Also deswegen spricht man von Margenkompression, weil sozusagen das, was übrig bleibt für die Firma und die Shareholder, immer kleiner wird. Und das ist so ein bisschen die Gefahr. Also du kannst einerseits sagen, ich hatte im Alles auf Aktien Podcast, den man immer noch nachhören kann, falls man es nicht gehört hat, da rede ich übrigens auch über TeamViewer. Da habe ich so gesagt, bei einem KGV, also Price Earnings von 25, und die sind jetzt bei 27,5, da könnte man schon überlegen, ob man die einfach sozusagen als Finanzzahlungsreihe wieder kauft, weil sagen die Marge ist bisher gut, das Wachstum ist jetzt runtergegangen, aber wenn da Wachstum bleibt, dann ist bei den heutigen Zinsen 25 jetzt kein total absurdes KGV mehr. Das Problem ist aber, dass du mit dem KGV eigentlich nicht rechnen kannst, weil wenn die Margen weiter komprimiert werden, dann könnte, wenn der Umsatz nicht mehr wächst, würde der Gewinn sogar schmelzen. Das heißt, bei den schnell wachsenden Tech-Titeln reden wir oft davon, dass die in die Bewertung reinwachsen würden. Das meint, dass die Umsätze so schnell wachsen, dass sich die Sales- und Gewinn-Multiples jedes Jahr verkleinern. Sozusagen, wenn Umsatz und Gewinn steigt, dann werden die jeweiligen Multiples logischerweise mit der Zeit kleiner. Weil du verdienst in einem Jahr 1 Milliarde, im nächsten Jahr 2 Milliarden. Und wenn du vorher 100 Mal Sales Multiple hast, hast du danach nur 50, ne? Weil die Bewertung dann durch 2 Milliarden geteilt wird. So, das ist das Reinwachsen in Bewertung, dass man schnell wächst und dadurch füllt man diese Bewertung besser aus. Und was bei TeamViewer im schlimmsten Fall passieren könnte, und also das kann man jetzt noch nicht sehen, ob das passiert, aber der aktuelle Trend sieht eben so aus, ist, dass die Umsätze stagnieren, die Kosten weiter steigen und im schlimmsten Fall könnten dadurch die Gewinne sogar zurückgehen, beziehungsweise tun sie das teilweise schon. Und dann hast du eben diese Margenkompression und dann wächst man nicht mehr in die Multiples rein, sondern, und das sieht man jetzt ganz gut, ne, obwohl 70% des Wertes verloren haben, haben sie immer noch ein relativ hohes Multiple. Und deswegen kannst du jetzt auch nicht sagen, das ist ein Value-Titel. Die Frage hatte ein Hörer bei Alles auf Aktien. Der hat gesagt, ist es so, wenn man jetzt nicht mehr an Wachstum glaubt, dann ist das doch trotzdem bei einem 25er KGV vielleicht ein guter Value-Titel, dass man da irgendwie auf Dividenden hofft. Aber auch damit kann man nicht sicher rechnen. Also sicher ist sowieso nichts an der Börse, aber ich würde darauf nicht wetten. Ich glaube eher, dass der Trend sich noch ein bisschen fortsetzen wird. Und dass dadurch die Earnings wahrscheinlich im schlimmsten Fall weiter schrumpfen und damit selbst bei einem gleichen Kurs das KGV wieder steigt und diese Aktie sogar teurer wird, relativ gesehen. Die Sales-Effizienz sieht nicht gut aus, Magic Numbers unter 0,5. Das spricht so dafür, dass du eigentlich fast Product-Market-Fit verlierst. Also dass es nicht mehr einfach ist, die Software überhaupt am Markt zu platzieren bei neuen Kunden. Die Net Revenue Retention ist nicht besonders gut. Die haben sie zwar verbessert, aber wirklich gut im Vergleich zu anderen Software-Titeln ist sie immer noch nicht. Von daher, also ich würde ehrlich gesagt niemandem raten, da jetzt zuzuschlagen in der Hoffnung, dass man gerade einen besonders guten Deal macht, um ehrlich zu sein. Und dann war, glaube ich, noch die Frage, ob jetzt dieser Trikot-Deal mit Manchester United irgendwie den großen Umschwung bringt. Das hilft schon so ein bisschen beim Sales-Prozess, wenn die Leute die Marke schon mal gesehen haben und wenn es unterbewusst ist, glaube ich. Aber dass das jetzt, also für mich klingt das eher so, im Englischen sagt man Hail Mary, also ein Stoßgebet.
Ich hätte lieber ein Rebranding gemacht. Die ganze Firma oder das Produkt umbenannt, bevor ich das irgendwie auf den Trikot geklebt hätte.
Aber findest du TeamViewer eine doofe Brand?
Ja, ich finde das schon irgendwie sehr oldschool, altbacken. Und ich finde auch, also ich sehe halt, also ich sehe, dass das Produkt gebraucht wird, so. Aber in der Zukunft, in der irgendwie alles SaaS ist, alles mobile, viel Voice, brauchst du dann noch, also in der SaaS-Welt brauchst du doch eigentlich diese ganzen, ich muss auf den Computer zugreifen, das macht doch jeder selbst, oder? Also wenn du irgendwie jetzt in einem Sales-Tool oder so, in einem HubSpot oder in einem Salesforce nicht weiterkommst, so, dann kann ja jeder Mitarbeiter dir irgendwie helfen. Dafür braucht er ja keinen Teamviewer mehr. Also ich finde irgendwie, dass das Produkt ist irgendwie nicht mehr von der jetzigen Zeit und die anderen Sachen laufen so fokussiert und vom Branding, vom Management finde ich es irgendwie ja unkreativ. Also es wird so ein bisschen über AI erzählt und alle und Digitalisierung und. Aber es fehlt mir irgendwie so die wirkliche Zukunftsmusik. Und in der Brand sehe ich das genauso. Also ich weiß nicht, ich finde es ich würde das jetzt nicht irgendwie, also ich könnte jetzt nicht erklären, warum die ausgerechnet die es schaffen sollten, in den nächsten 10 Jahren irgendwie innovativ immer vorne dabei zu sein.
Ja, das glaube ich an die Produktpipeline glaube ich auch nicht so richtig. Die versuchen ja, sie ja noch weiterhin zu pushen, aber ich bin auch eher skeptisch. Und wie gesagt, ich glaube, das Gefährlichste ist, dass es vermeintlich günstig aussieht, dass wenn die Zahlen sich aber weiter verschlechtern, dass dann das günstig sich eben auch wieder in teuer verwandeln kann. Also mal, um das nochmal zu erklären, falls es nicht klar geworden ist, würde sich jetzt zum Beispiel der Gewinn, also der, sagen wir, der Umsatz würde jetzt nicht mehr steigen, sondern vielleicht sogar leicht fallen oder stagnieren, dann würde der Gewinn, sagen wir, im schlimmsten Fall irgendwie würden da 10 Millionen Gewinn fehlen und dann würde das KGV von jetzt 27 auf einmal wieder auf 42 oder so steigen. Und also ist jetzt ausgedacht, weil es sind jetzt nicht die richtigen Zahlen, aber so in dem Dreh müsste es sein. Deswegen klappt auch die Value-Hypothese nicht. Es sei denn, man glaubt eben fest daran, dass die Firma jetzt den Turnaround schafft. Aber ich sehe nicht, wo das ist. Ich glaube, der Werbedeal wird nicht dazu beitragen. Schwierig und schade. Also eigentlich so eine Firma, für die ich Sympathie hatte. Aber es spricht halt auch eigentlich so für Maturity. Wenn du so hohe Margen hast, dann zeigt das ja eigentlich auch, dass du nicht wachsen kannst. Das Problem ist dann eben nur, wenn du dann weder wächst, noch die Margen halten kannst, dann hast, also sie sind mit dem IPO oder nach dem IPO, glaube ich, zu stark in Wachstumsmodus gegangen, weil sie wahrscheinlich gehofft haben, weil wahrscheinlich sahen für eine kurze Zeit die Magic Number und die Customer Acquisition Cost zum Customer Lifetime Value so gut aus, dass es durch den Corona-Effekt, dass man dann gesagt hat, Vollgas, also auf den Metriken müssen wir mehr investieren, wenn nicht, wäre es doof. Das ist für den Moment dann eigentlich auch eine richtige Aussage. Aber das hat sich dann wahrscheinlich sozusagen mit dem Corona-Rückenwind, der dann verloren gegangen ist, schnell wieder ins Gegenteil verkehrt und dann haben sie wahrscheinlich überinvestiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt sieht, dass auch an den Kosten gearbeitet wird inzwischen. Wobei der Marketing-Deal, glaube ich, relativ stark durchschlagen müsste. Wollen wir Netflix, die Netflix-Zahlen sind schon raus, wollen wir Netflix
ja, machen? Ich hab
parallel
Und? Wie sieht's aus?
Also das Revenue ist 7,48 haben sie geforecastet, also relativ gut getroffen. Das heißt aber, getroffen heißt immer, es war wahrscheinlich eine Enttäuschung. Damit sind sie noch 16,3% gewachsen. Im Vorquartal waren es 19,4, davor 24. Also das Wachstum verlangsamt sich weiter. Ich würde vermuten, dass sie haben auch die Subscriber nicht getroffen, um das schon mal zu sagen. Das heißt, ich bin mir relativ sicher, die Aktie verliert. Und Squid Game war eben nicht so geil, wie man dachte. So, die Cox sieht man hier noch gar nicht. Aber wir gehen mal direkt auf die Subscriber. Die waren nur, also 215 hätten sie schaffen müssen. Sie haben aber geschafft 213,56. Das ist die Anzahl der Abos, also in Millionen. und damit ist das Wachstum 9,4%. Das ist leicht beschleunigt gegenüber zum Vorquartal, was wirklich brachial schlecht war, weil das auch schwere Comparables zu dem stärksten Corona-Quartal hat. Also das Quartal vor einem Jahr war so gut, dass dann das Vorquartal jetzt relativ schlecht aussah. Und jetzt wird man etwas besser gegen immer noch ein sehr starkes Vorjahr. Also es tritt da so ein bisschen Normalisierung auf. Deswegen ist es nicht ganz einfach so. Das heißt, die Paid Net Additions, also die zusätzlichen Nutzer, waren statt 5,6 nur 4,3. Das sollte den Markt enttäuscht haben. Jetzt schauen wir mal noch auf die, warte, wir können kurz gucken, die, woher das Wachstum kam. USA, Kanada, minimales Wachstum. Da haben sie letztes Mal das erste, falls du dich erinnerst, das erste Mal Nutzer verloren, was glaube ich schockierend war. Da haben sie jetzt irgendwie 70.000 Nutzer wieder dazu gewonnen. Das ist nicht relevant, aber besser als weiter verlieren zumindest. In Europa oder im MEA-Region haben sie 1,8 Millionen hinzugewonnen. In LATAM 330.000 und in APEC, also Asien, Pazifik, haben sie 2,18 hinzugewonnen. Auch die Zahlen dabei ein bisschen weniger. Genau, so, dann gucken wir uns die Cost of Revenue, die COGS, noch an. Die sind 4,206. Das ist nur leicht gestiegen, nicht so schlimm, wie ich dachte. Das ist immerhin gut. Marketing ist 636 Millionen. Das ist gut erhöht, aber nicht doll. Technologie 563 Millionen. Das ist auch leicht erhöht. Sie haben so die Kosten im Gleichschritt, ein bisschen weniger als die Umsätze gesteigert. Also, das heißt, die Marge müsste sich verbessert haben. Sekunde. Operating Income ist 1,7, nee, ist ein klein bisschen kleiner geworden. Ich würde vertippen, also vor allem, die sind ja im Vorfeld der Zahlen gut gestiegen. Also ich würde vermuten, sie werden jetzt zweistellig. Quatsch, sie gewinnt.
Sie gewinnt?
Ja, also Google sagt nachbörslich plus 1%. Sind die bescheuert?
Ja, die ganzen Analysts sind noch am Netflixen, die gucken noch Squid Game.
An der Nasdaq auch plus 2% sind die doof.
Ja, dann vielleicht gut, dass du nicht geschortet hast.
Ich glaube, die verstehen nicht, was sie lesen. Also ich behaupte, das geht noch. Also sind im Moment 2% im Plus. Ich würde sagen, es dreht sich bis morgen früh noch in ein Minus. Fängt jetzt auch langsam an zu fallen. Also vor allen Dingen, weil die Subscriber-Zahlen, also sie haben nicht mal ihre eigenen Voraussagen getroffen. Und eigentlich hätte man mit einer besseren Performance rechnen müssen. Ich würde sagen, das dreht noch ins
Minus.
Das
ist einfach zu schnell.
Komisch.
Leute müssen jetzt erstmal die Zahlen angucken, verdauen.
Nee, aber die sind ja schon zwölf Minuten draußen eigentlich.
Ja, die Welt tickt nicht so schnell, Pip.
Na gut, wenn du sagst.
Dann haben wir eine sehr interessante Frage, aber ich glaube, wir müssen sie ein bisschen anonymer machen, als wir sie hier drin stehen haben. Und zwar von einer Person, die nächste Woche ein Jobinterview hat im Behördenumfeld für Recruitment Marketing. Und sie fragt, was wir so für Ideen hätten und Gedanken, also so die letzten Tipps und Tricks der Doppelgänger für das Jobinterview.
Ja, fang du doch mal an. Du bist doch bestimmt besser in Übung als ich.
Am Ende recruiten, also wahrscheinlich ist sie dann das erste Mal Kunde gewesen von ihrem eigenen Produkt, was sie dann vermarkten muss, weil sie dann weiter gucken muss, dass Leute mehr, also dass sie Online-Marketing macht dafür, dass sie halt mehr Bewerber bekommen. Dann würde ich generell auf den Prozess gehen, wie die Erfahrung so war und den vielleicht irgendwie ein bisschen verbessern. Das ist dann wahrscheinlich eher Produkt. Und vom Marketing her ist ja dann, ja, das Aufzählen deiner Lieblingsplattform ZipRecruiter und wie man irgendwie auf den Kanälen irgendwie arbeiten kann und dann irgendwie so ein bisschen das ABC des Online-Marketing, auf welchen Kanälen man irgendwie gearbeitet hat, mit was für Budgets und.
Das könnte ein bisschen gefährlich sein. Also die Gefahr ist ja, dass du schlauer bist als dein Chef. Also ich meine, eine Kandidatin, die ich sehen würde, wollen würde halt verstehen, dass Personalmarketing viel quantitativer ist als früher. Also dass es um Performance-Marketing letztlich geht. Und früher hat man sogenannte Post and Pray gemacht. Also du hast irgendwie bei Stepstone, Monster, keine Ahnung wo, irgendwelchen lokalen Jobboards deine Anzeige gepostet und dann darauf gewartet, dass Bewerbung reinkommt. Und der Preis war irgendwie ein Fixum. Du hast auch nicht gemessen, wie viel Bewerbung du jetzt von welcher Plattform kommst in der Regel, sondern du hast halt entweder alle gemacht oder die größte und dann warst du fein damit und hast dich auf den Auswahlprozess fokussiert. Und ich glaube heutzutage, also A ist die Anzahl der Kanäle gestiegen, also du machst vielleicht die Jobboards weiterhin, aber dann gibt es eben die Marktplätze oder transaktionale Jobvermittler, also sowas wie ZipRecruiter, HeyJobs etc. Dann solltest du auf jeden Fall auch on top sein, dass mit Google Jobs ein Produkt gibt für den Upper Funnel Search Traffic und Facebook Jobs für Social. Ich glaube TikTok hat erste Jobinitiativen schon. Das ist ein Kanal, den du spielen musst in Zukunft. Und wie gesagt, um die effizient zu spielen, brauchst du eigentlich ein Performance Marketing, also ein quantitatives oder datenanalytisches Mindset. So. Du musst trotzdem auch gute Creatives machen und verstehen und Empathie haben, verstehen, was die Kandidaten anspricht, aber du brauchst die Kombination aus beiden. Und ich glaube, das ist eins der Hauptprobleme ist, dass in den HR- und Recruiting-Abteilungen in den allermeisten Unternehmen keine quantitativen Menschen sitzen im Moment, weil das typischerweise so ein bisschen HR das Hausfrauendiplom gewesen ist. Das klingt jetzt verächtlich, aber das ist, glaube ich, leider die Wahrheit gewesen in der Vergangenheit und es ist falsch. Also auch da bräuchte man eine diversere Abteilung, glaube ich, nur in die andere Richtung. Und deswegen würde ich idealerweise beweisen, dass ich das beides habe. Aber die Gefahr ist, dass deine Chefin oder dein Chef das selber noch gar nicht versteht. Und dann eher erwartet, dass du irgendwie das klassische Playbook runterbetest. Aber ja, wie du sagst, also man sollte die gängigen Kanäle kennen. Vielleicht mal vorher testen, wie gut die eigene Webseite vom Arbeitgeber schon für eine mobile Application funktioniert bei jungen Leuten. Oft sind die noch nicht mobilfähig. Eventuell muss man da ein neues ATS, also so ein Bewerbungssystem kontrahieren oder das selber besser machen oder einen Partner suchen dafür. Was gehört noch zum Personalmarketing? Auf jeden Fall Employer Branding auf allen großen Plattformen eigentlich. Da so eine Art, vielleicht mal raussuchen, wer das deiner Meinung nach richtig gut macht, das mitbringen als Beispiel und auch erklären, warum das gut ist oder warum man glaubt, dass das gut funktionieren könnte. Und eventuell Schwächen im eigenen Employer Branding so ein bisschen analysieren. Irgendwie, wenn irgendwo Profile fehlen oder LinkedIn, Xing haben wir komplett vergessen. Das ist natürlich noch ein weiterer wichtiger Kanal. Das wären, glaube ich, die wichtigsten Dinge, die man drauf hat. Also das, ich habe relativ wenig Ahnung von HR, aber das wäre eine Person, die ich mir wünsche. Aber ich glaube auch nicht, also du darfst auch nicht nur quantitative Menschen natürlich haben. Ich glaube, du brauchst irgendwie sehr empathische Leute mit einem guten kreativen Mindset, die Kandidaten gut ansprechen können, mit Creatives, also mit den richtigen Anzeigen und auch den Bewerbungsprozess gut managen. Und trotzdem brauchst du aber, wenn du kosteneffizient neues Personal finden willst, und es geht kosteneffizient ist fast der zweite Faktor, vor allem willst du überhaupt noch Personal finden, dann brauchst du, glaube ich, trotzdem jemand, der auch auswerten kann, wo gebe ich irgendwo 4.000 Euro im Monat aus und bekomme dafür eigentlich nur eine Bewerbung im Quartal? Und was ist sozusagen nach Kosten auch der, oder was ist der Kanal mit den meisten, oder mit den günstigsten Kosten pro Bewerbung oder pro Hire sogar, also pro eingestellten Kandidaten, Kandidatin?
Ja.
Aber das, die Gefahr, ich befürchte wirklich, die Gefahr ist, dass das Gegenüber das noch gar nicht weiß.
Ja, das glaube ich auch, aber ich würde trotzdem, also ich würde auch diese Best Practice würde ich auf jeden Fall auch machen.
Vielleicht sollte man es auch so, würde ich noch korrigieren, vielleicht sollte man es einfach mit der entsprechenden Demut vortragen, sagen, dass man irgendwie so, also nicht arrogant vortragen, dass das jetzt irgendwie the new shit ist und alles andere Quatsch ist, sondern irgendwie vielleicht erst so ein bisschen den Standard und dann sagen, und dann könnte man noch in Zukunft gewinnen, ja, die und die Plattformen mehr an Bedeutung und ja.
Hey, ich würde auf jeden Fall mal so ein bisschen auch rechnen, was man so ausgeben würde oder ausgibt. Weil also die größte Gefahr, die ja passieren kann, ist, dass du den Job machst und dass der Chef ein anderes Verständnis davon hat, also A, wie das funktioniert und auch B, was für Gelder da fließen, also was für Ressourcen du irgendwie hast. Also im schlimmsten Fall machst du irgendwie ein paar Posts und kannst sie gar nicht richtig bewerben und vielleicht irgendwie da in die Richtung, also zu gucken, okay, wenn ich irgendwie so und so viel Jobpostings im Monat machen muss oder machen soll, dann kostet das irgendwie auf den Plattformen, um das so und so erfolgreich zu machen, so viel Geld. Und reden wir hier überhaupt über die gleiche Job Description, also Online-Marketing für das, also so, und halt von der Seite ein bisschen kommen. Also, dass man halt ganz klar sagt, okay, also ich würde hier gerne viel erreichen, viel machen, aber das und das sind irgendwie die Möglichkeiten, über die wir reden. Weil am Ende, also das, was du ja auch nicht willst, ist irgendwie den Job, der dann ein wesentlich kleineres Fenster ist als das, was du dir vorgestellt hast.
Genau. Also und natürlich so ein bisschen auch die Makrodaten vielleicht verstehen. Also dass es prinzipiell ein Problem gibt, irgendwie an Workforce zu kommen, dass die Relevanz des Themas in der Unternehmung auch verstanden ist. Also wie wichtig das ist. Jetzt auch wieder ohne Arroganz zu erscheinen dann natürlich, aber relativ klar zu sagen, dass man das schon für eine Kernherausforderung der Zukunft hält. Und natürlich verstehen auch, wie der Arbeitgeber sich selber gerne sehen möchte. Also sozusagen, du solltest irgendwie, ich würde jetzt in dem Fall nicht davon ausgehen, dass es eine Vision oder Mission gibt, aber so zumindest verstehen, wie er sich in der Vergangenheit dargestellt hat, die Firma, und das so ein bisschen adaptieren in die Vorschläge, die man macht vielleicht. Aber mehr weiß ich auch nicht. Aber
schreib uns auf jeden Fall mal, wie es gelaufen ist.
Genau, und wer das Gegenüber war. Ich würde gern verstehen. Das ist eine super schwere Frage. Was ist, ich hatte tatsächlich Pitches in meinem Leben schon, wo du, ja, obwohl man sagt dann auch nicht das Falsche eigentlich. Was macht man dann?
Wie viele Jobs hast du nicht bekommen, weil du kein Match zu arrogant warst? Also,
nee, nicht arrogant, aber ich meine, also sagen, es würde wieder meiner Natur gehen, irgendwie so zu tun, als würde ich nicht daran glauben, was ich mache, und gleichzeitig weiß aber, dass der Kunde noch nicht bereit dafür ist oder was anderes hören will. Ah, es gab mal ein großes US-Unternehmen, die meiner Meinung nach wirklich sehr essentielle Fehler beim SEO gemacht haben, und also wo du dir als SEO auch die Finger danach leckst, die zu fixen, weil du weißt, du könntest die Sichtbarkeit wahrscheinlich verfünffachen oder verzehnfachen, wenn du das gut besser hinbekommst. Und sagen, der Einkäufer auf der anderen Seite sagt aber, er möchte lieber eine Link-Building-Strategie von dir. Und du weißt genau, dass das nicht das Problem ist gerade. Das finde ich schwer, damit umzugehen, ehrlich gesagt. Und ich kann auch nicht sagen, so, ich mache dann das, obwohl ich genau weiß, dass nicht das, was euch hilft. Naja.
Dann lass uns zur großen Löwenhochzeit gehen. Es wurde diese Woche verkündet, dass The Social Chain Group einen anderen Löwen kauft. Und zwar Herrn Dümmel mit seinem, wie heißt die Firma?
DS Produkte oder DS Holding heißt die, glaube ich. Was genau gekauft wurde, weiß ich nicht. Aber die meisten Marken und Produkte liegen in der DS Produkte drin, glaube ich.
Und Herrn Dümmel kennt man, in Hamburg wird manchmal gemünkelt, er wäre der Vater von Jan Delay, weil sie den gleichen Anzugslook haben. Es ist der von den Höhlen der Löwen.
Aber Jan Delay trägt nicht so geschmacklose Uhren.
Nee, den Style von Jan Delay kann man nicht toppen. Nee. Aber auf jeden Fall, Ralf Dümmel ist derjenige, der eigentlich immer in der Höhle der Löwen doch gesagt hat, hier, ich bring dich in Rewe, ich bring dich in Edeka und ich besorgte die Produkte aus China.
Ich fand den übrigens einen der sympathischsten Löwen tatsächlich.
Das war auf jeden Fall
doch einfach, aber
ich würde sagen, es ist der realste Löwe bis jetzt gewesen.
Ja, genau, vielleicht. Ja, genau. Ich fand ihn relativ bodenständig und nett und herzlich auch.
Ja, und wenn man, also er wurde schon ein paar Mal am Hamburger Flughafen gesichtet und war immer gut gelaunt. Das kann man auch sagen. Aber jetzt mal zu dem Deal. Also da wird hier, The Social Chain ist ja so ein Konstrukt von mehreren Beteiligungen oder so von verschiedenen Online-Firmen. Ein paar, weißt du, wie viele davon 100% denen gehören? Ich weiß, bei Koro ist es irgendwie so ein 50-50-Nummer.
Leicht mehr über 50, genau, aber ungefähr. Die meisten gehören ihnen tatsächlich, also es sind, glaube ich, ich habe heute reingeschaut, ich glaube, es sind insgesamt 30 Firmen oder so, die dazugehören. Sagen wir, die eigene Vision ist, Social Media und Social Commerce zusammenzubringen. Und das macht man, indem man teilweise Agenturen hat, die gut Social Commerce oder Social Media Advertising verstehen. Dann gibt es die entsprechenden D2C-Brands, deren Produkte verkauft werden. Zum Beispiel die Coro Drogerie, wobei das eben eigentlich eine Minderheitsbeteiligung ist. Aber zum Beispiel Ganz gehört ihnen, glaube ich, Ravensberger Matratzen und Urbanara und so ein paar Food-Brands noch. Genau. Und die dritte Sparte ist so Events. Also sie haben so Glow und World Fitness Day und das sind so eine Mischung aus Community und Events, wo man Communities monetarisiert durch Offline-Events, nach meinem Verständnis.
Genau. Und die Aktie ist eigentlich ganz gut gelaufen in den letzten Monaten.
Die ist, genau, erstaunlich gut gelaufen, würde ich sagen. Genau, und damit die Hälfte des Kaufpreises von 22 Millionen haben sie auch in Aktien bezahlt. Also ich glaube, so 100 oder 120 Millionen sind Cash geflossen. Übrigens nicht an, also nur zu 24,5% an Ralf Dümmel. Die Firma gehörte Dieter Schwarz, aber nicht dem Dieter Schwarz von der Lidl-Gruppe, sondern einem gleichnamigen Unternehmer. Da ist er sehr jung, glaube ich, eingestiegen und hat immer mehr Verantwortung übernommen und teilweise dann irgendwann auch eine Minderheitsbeteiligung von 24,5%. Und jetzt hat man sich eben entschieden, das zu verkaufen. Es haben sich viele Leute haben das für günstig gehalten oder zu günstig. Oder meinten Georg Kofler hätte da einen extrem guten Deal gemacht. Der Umsatz ist nicht so richtig bekannt. Also sie sagen selber, sie rechnen mit 270 Millionen Umsatz dieses Jahr. Im August 2019 war Ralf Dümmel bei Kassenzone beim Alex Graf zu Gast. Da kann man sich auf den Podcast, also wen das interessiert, kann sich den Podcast anhören. Da hat er gesagt, dass sie 2017 zu mal 250 Millionen gemacht haben. Und dass sie heute, das war im August 2019, wie gesagt, 260 Millionen machen. Das Handelsregister zeigt für 2019, glaube ich, aber 190 Millionen Umsatz, wenn ich das richtig gelesen habe. Also sagen wir so, es gibt irgendwo Umsatz in der Gruppe, den ich jetzt nicht gesehen habe. Ich habe in die DS Produkt oder Holding, weiß nicht mehr, reingeschaut. Kann man auch selber nachlesen im Unternehmensregister. Also entweder schwankt er so ein bisschen, auf jeden Fall scheint er nicht brutal zu wachsen. Und was man aussehen kann, ist relativ margenschwach. Also das, was ich gesehen habe, waren in dem Jahr so 4% EBIT-Marge. Und dafür ist der Kaufpreis von 220 Millionen dann gar nicht mehr so schlecht auch. Und die Social Chain Group meint, dass man jetzt zusammen 620 Millionen Umsatz dieses Jahr machen könnte, in 2021. Und dass allein durch diesen Merger 40, 50 Millionen an Synergien gehoben werden. Da wiederum wäre ich ein bisschen skeptisch, weil die DS-Produkte eigentlich nur 17,5 Millionen Personalkosten hat. Und in dem Fall würdest du Synergien, also die haben ja unterschiedliche Einkäufe oder unterschiedliche Supplier. Es ist jetzt nicht so, dass sie sagen können, wir lassen unsere Lippenstifte jetzt da bauen, wo Ralf Dümmel sein Steam Max Hemdenbügler bauen lässt oder so und haben dann bessere Einkaufskonditionen. Das heißt, du kannst eigentlich, glaube ich, fast nur bei Personal und vielleicht Marketing, aber Online-Marketing macht DS-Produkte eben nicht erfolgreich, sparen. Und wenn die Personalkosten nur 17,5 Millionen sind, ich meine, vielleicht sind die 45, 50 Millionen über mehrere Jahre gemeint gewesen, dann könnte es stimmen. Also in einem Jahr würde ich auf jeden Fall bezweifeln, dass sie das auch nur annähernd realisieren können an Synergien, halte ich für unwahrscheinlich. Und also 130 Millionen sind allein die Cost of Goods Sold und gewesen in 2019. Umsatz 190, also da bleibt nicht so viel übrig, wo man noch Synergien drauf machen kann. Und wie gesagt, die Einkaufspreise, da gehe ich davon aus, dass Ralf Dümmel schon sehr, sehr gute realisiert hat bei den Mengen. Und ja, also da wird immer wieder Umsatz hinzugekauft bei der Social Chain Group. Profitabel sind sie noch nicht. Ihr Adjusted EBITDA war angeblich plus 8 Millionen für 2020. Aber wie gesagt, auch nur Adjusted. Und es soll auf 15 Millionen steigen. Die Bewertung von Social Chain ist 520, lass mich nicht lügen. Ich glaube 520 Millionen Euro. Und Sekunde, ich schaue sicherheitshalber mal nach, nicht, dass wir aus Versehen was Falsches erzählen.
Und die Aktie ist auch sehr eng, ne? Also da ist noch nicht so viel auf dem Markt.
Ja, genau, die haben so ein Liquiditätsproblem oder sagen eine Liquiditätsherausforderung und wollen deswegen auch nochmal an einem anderen Börsensegment 9, ist heute 8% hoch mit den Nachrichten. Das wiederum verstehe ich nicht, warum man da so, das können wir gleich mal diskutieren.
Ja, wieso zwei TV-Persönlichkeiten machen gemeinsame Sache, das ist doch für einen Retail-Investor super. Kenne beide aus dem Fernsehen, der Ralf, der ist so ein netter Typ.
Ja, also 520 Millionen ist ungefähr, oder rund 500 Millionen ist die Market Cap. Und das ist jetzt für, selbst wenn die 15 Millionen Gewinn schaffen, ja gut, ist halt ein 30er KGV so rund. Ja, kann man machen, muss man nicht. Aber ich meine, was kaufen die sich dazu? Die kaufen sich halt DS-Produkte. Das ist halt jetzt nicht der schnellst wachsende Umsatz. Der hat auch keine hohe EBIT-Marge. Die Frage ist, ob die das weiter so gut führen können. Und dass du ausgerechnet die Produkte jetzt über die, sagen wir, die Social Chain Infrastruktur besser verkaufen kannst, da bin ich mir jetzt auch noch nicht so sicher. Ne? Das sind die Dinger, die irgendwie mit diesem TV-Werbungsticker, bekannt aus der TV-Werbung, im Obi an der Kasse stehen oder eben vielleicht auch in anderen Supermärkten oder Discountern. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das Social, also warum stellt man das irgendwie in den Baumarkt? Wahrscheinlich, weil man die Audience auch nicht woanders trifft. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das so über Social nochmal deutlich besser verkaufen lässt. Es ist wahrscheinlich zu margenarm, wenn man überlegt, dass da eine relativ kleine EBIT-Marge übrig bleibt. Und für D2C Social Commerce brauchst du eventuell eine höhere Gross Margin. Für mich macht der Deal nicht so 100%. Und auch viele, die sie davor gekauft haben. Also ich habe mir mit SimilarWeb mal von außen ein paar angeschaut und so diese Matratzen oder die Lumaland Sitzsäcke, die ein paar von den Essen-Startups, das läuft jetzt alles nicht so. Weil das Einzige, was wirklich solide aussieht, ist irgendwie Koro, die sehr, sehr gut wachsen und dann, wo wahrscheinlich auch die Conversion steigt. Dann haben sie Byte Park, das ist so eine Agentur für Marketing und DRTV, die Above the Line, also TV, Radio, Werbung und sowas, buchen für die Marken. Das scheint Gewinne abzuwerfen. Insgesamt weiß ich noch nicht, wo da am Ende die Marge herkommen soll. Und den Umsatz können sie halt durch diese, also, und wenn du, ich finde es auch ein bisschen intransparent. Also, was ich zum Beispiel sehen würde, wollen würde, wenn es jetzt ein Analyst Day geben wollte oder so, ist das organische Wachstum der eigenen Marken. Aber das siehst du nicht. Und wenn ich es nicht sehe, dann würde ich sagen, eine Firma, wo das gut aussieht, die würde es immer freiwillig präsentieren. Und weil es wahrscheinlich nicht so gut aussieht oder nur bei einzelnen Marken gut aussieht, vielleicht bei Koro, dann reportest du es halt eher nicht, sondern reportest einen großen Klumpen an Social Commerce und kaufst da immer wieder neuen Umsatz mit rein und dann steigt das auf dem Papier und dann hast immer ein bisschen irgendwie, adjustierst das EBIT immer so, dass es dann irgendwie positiv wird. Und ich finde die ganze Story auch nicht 100% authentisch. Ehrlich, also es ist ausgerechnet, Georg Kofler jetzt Social Shorts, das kommt bei mir nicht 100%, ehrlich gesagt. Und sein Team, also sind Leute dabei, die das Thema verstehen, glaube ich. Und vielleicht ist er sozusagen der Kapitalmarktstratege oder der Business Builder dahinter. Aber es ist jetzt was sich nicht aufdrängt. So. Also so ein bisschen, vielleicht wird es schon mit The Hut Group. Jochen Krisch hat heute auf Twitter gesagt, das ist von The Hut Group noch sehr weit entfernt. Und ich meine, Hut Group fanden wir ja schon nicht gut. Und besser als The Hut Group ist das Modell hier auf jeden Fall nicht, würde ich denken. Und das ist mein persönliches Judgment, sondern eher so, also sie sagen halt, der DS-Produkte, denen fehlte die digitales Marketing-Komponente oder Social-Commerce-Komponente. Und für Social Chain ist das halt ein super Produktportfolio aus 4000 Produkten und 700 Marken. Aber für mich klingt es eher so, als wenn ein Blinder und ein Taubstummer jetzt sagen, zusammen können wir die Rallye Paris-Dakar gut fahren oder so. Deswegen. Die wichtigste Frage ist übrigens aber, also die Presse beschäftigt sich hauptsächlich damit, wer von den beiden jetzt bei DHDL bleiben kann oder ob beide dort bleiben können, weil der eine jetzt der Chef vom anderen. Achso, Ralf Dümmel geht auch in den Vorstand der Social Chain, also der wird da Chief Product Officer. Das kriegt dazu sein zum Kaufpreis noch hinzu.
Ja, spannend. Ja. Ich hätte es lieber gesehen, wenn sie 1-2 richtig schöne Marken gekauft hätten. Also
ich glaube, ich schreibe niemandem vor, wie er sein Geschäft zu führen hat, aber sondern die Firma, in die ich investieren würde, ist eine, die mir die Umsatz, so wie zum Beispiel bei den Specs, und das haben ja selbst Signa und so gemacht, also die Specs, die so ein bisschen als gemischt waren, Läden an die Börse gegangen sind oder es versuchen, selbst da hast du ja so ein bisschen das organische Wachstum der einzelnen Marken gesehen, zumindest als Segmente so. Das ist, finde ich, das Mindeste, was ich erwarten darf, damit ich jemandem mein Geld gebe. Und wenn jemand sagt, hier, wir sind ein Klumpen Social Commerce und wir kaufen Umsatz hinzu, aber woher die Profitabilität eigentlich kommt und ob es organisches Wachstum gibt. Und zum Thema organisches Wachstum in 2020, da bin ich mir jetzt nicht mal sicher, ob es da Zukäufe gab, aber so oder so, und das ist ja das Covid-Jahr mit Rückenwind, da ist der Umsatz nur um 28% gestiegen. Und das ist, nach allem, was wir wissen, unter dem E-Commerce-Wachstum in dem Jahr gewesen. Und das spricht jetzt nicht dafür, dass da irgendwas organisch besonders dynamisch, also was heißt irgendwas? Es kann sein, dass einzelne Marken in dem Portfolio vielleicht organisch wachsen. Das Gesamtportfolio ist 2020 nach eigenen Angaben mit 28% gewachsen. Das würde ich sagen, ist für eine Wachstumscompany zu wenig. Und wie gesagt.
Naja, obwohl, du hast doch eben gesagt, dass sie auch so Events und so machen, ne? Die mussten sie wahrscheinlich abschreiben.
Ja, ist die Frage, wie viel Anteil des Umsatzes aus dem Event-Business kommt, das lief dann wahrscheinlich nicht. Aber das machen sie auch noch nicht so lange, glaube ich. Ja, guter Punkt. Fair enough. Ja, aber ich meine, aber auch dann, ne, dann sollen sie das halt transparent ausweisen. Dann sollen sie sagen, unser E-Commerce ist 45% gewachsen und Event-Business ist 80% geschrumpft. Vielleicht glaube ich dann ja an die Vision. Aber
ja, ich bin gespannt. Also vielleicht schaffen sie es ja auch aus den tausenden Produkten von Dümmel da irgendwie 10 rauszupicken, die halt richtig super Marken werden. Ja. Also das muss ja die Kunst sein. Also Koro ist ja schon tatsächlich dafür bekannt, dass es echt empfohlen wird, ne? Und dass Leute die Marke lieben, kaufen und alles, und die machen ja einen richtigen Job.
Toll, du lehnst die Werbung aus Preisgründen ab und dann machst du jetzt kostenlos Werbung.
Ja, gut, aber es ist, also ich finde, die machen... Nee,
lecker echt, Nüsse bei Koro.
Genau, lecker Nüsse, und die machen gute Produkte so, und du siehst es immer wieder. Ich habe jetzt, wo war ich denn vor kurzem? Ich habe vor kurzem gesehen, wie das aus dem Kofferraum verkauft worden, also nicht verkauft, aber so, da hat halt jemand so gesagt, so hier, ich habe hier noch so einen Sack, willst du da ein paar von haben? Anyhow, also die machen einen guten Job, und wenn du Social Commerce lebt ja davon, dass irgendwie gute Sachen empfohlen werden, und wenn die jetzt es schaffen, da 10 Marken aufzubauen, die halt okay, wirklich, dann wirklich gut sind, dann ja, was
dann lese ich jetzt dir mal das Markenportfolio vor und du sagst mir, was du schon mal aus dem Freundeskreis gehört oder bestellt hast. Okay. So, Our Business Social Commerce. Oder wir fangen mal mit den Communities an. Vielleicht warst du schon mal auf einen der Communities oder bist da Mitglied. It's hard to stand out. Great. Okay. Sporf. Kennst du Sporf? Ist für Sportfans.
Ach so, ich habe gehört, das wäre ein Lappen.
Gamebyte. World Fitness Day. Mm-mm. Celebrate at the Gate. Das ist die New Year's Eve Show im Brandenburger Tor. Mm-mm. Music Live. Student Problems. Glow. Love Food. Nie gehört. Okay. Dann gehen wir mal zu Social Commerce. Also, kennst du Klasen Bio?
Mm-mm.
Okay, das sind so auch Pistazien, das sind so, aber als Hersteller, nicht als, obwohl, ich glaube, D2C auch. Koro, kennst du das? The Three Beers, ja. Drei Bären, die machen Porridge und Oat.
Mm-mm.
Ja. Vital kennst du wahrscheinlich, wiederverwendbare Verpackung für Delivery. Da haben sie aber nur 10% oder 12%.
Ah, doch.
Da haben sie aber nur eine kleine Minderheitsbeteiligung. Plenty of Burger. Das finde ich auch lustig, dass hier die grünen Futterbeteiligung ganz oben kommt. Und Georg Kofler hat ja keinen Hehl daraus gemacht, dass er für die Grünen und Nachhaltigkeit relativ wenig übrig hat. Aber wie auch immer. So, dann Urbanara kennt man vielleicht noch.
Das war mal ein Startup, oder? Mhm,
genau. Macht so.
Da habe ich sogar mal was bestellt vor 10 Jahren.
Okay. Hast du wieder gekauft?
Nee.
Okay. Ravensberger Matratzen?
Mm-mm.
Okay. Also sieht vom Traffic auch eher ab, also ich habe es in Similarweb angeschaut, sieht am besten Fall stagnierend aus, während andere Anbieter gewachsen sind. Lumaland sind der Marktführer bei Sitzsäcken angeblich. Möbelfreunde, Barefoot Living von Till Schweiger, sollte wahrscheinlich auch kleinere Brandprobleme haben gerade. Dann von Mehlen kenne ich nicht. Dann kommt wieder Glow, Mabian. Ja, also ich kenne keine der Marken. Und ich meine, die Frage ist doch, du kannst jetzt Gründe dafür finden, warum das alles nicht so schlimm ist, aber du hast ja immer die Alternative, du kaufst irgendeine Pure Play D2C-Marke und dass jetzt die Agenturen, die sie da zusammenkleben, dass das jetzt ein großer Vorteil ist, glaube ich nicht, weil am Ende, also du kannst jetzt sagen, wenn das so ein Vorteil wäre, dann würde man eh das alles zusammenschmelzen und sagen, das ist Inhouse, aber weil die Agenturen das EBIT abwerfen, weil sie für andere außerhalb der Gruppe arbeiten wahrscheinlich, kann man die jetzt nicht komplett inhausen, aber sagen wir, was wären alternative Setups, die besser funktionieren? Du machst eine echte D2C-Gruppe, so wie bei den Brands Group, die nach den letzten Zahlen, die öffentlich sind, mehr Umsatz übrigens machen, als DS-Produkte, zumindestens. Und also das wollte ich auch sagen. Es gibt einige Amazon-Händler, die größer sind als DS-Produkte, die man dann hätte kaufen können, wenn man wollte. Also du könntest das komplett integrieren, dann sagst du, sagen, Social Commerce ist unsere Edge, das können wir besonders gut. Das ist unser unfairer Vorteil. Das machen sie auch nicht, weil die Agenturen Geld verdienen müssen, damit irgendwo EBIT überhaupt landet in der Gruppe wahrscheinlich. Und wie gesagt, die Alternative ist, du kannst einen Olaplex kaufen, das ist teurer, aber dafür hast du transparente Zahlen, du weißt, was die Marke ist, du weißt, in welchen Kanälen sie verkauft wird. Du hast ein relativ faires IPO-Prospekt bekommen. Bin gespannt, ob wenn sie jetzt das Segment wechseln, ob da nochmal so eine. Achso, und ich habe dir heute die Präsentation geschickt. Also ich habe jetzt genug gelästert. Vielleicht führt man sich die Investor-Präsentation und die den Halbjahresbericht nochmal selber. Ich habe 14-Jährige bessere Semesterarbeiten schreiben sehen. Vom Layout her. Ich bin nicht überzeugt von der Steuer. Also ich finde, die Akquisition erscheint mir nicht attraktiv als Investor. Vielleicht macht sie für Social Chain Group Sinn, um Umsatz hinzuzufügen, weil das die Strategie zu sein scheint. Deswegen würde ich nicht sagen, es macht keinen Sinn, sondern es ist halt die Strategie, glaube ich, oder unterstelle ich. Für mich als Investor erscheint sie aber nicht schlüssig, oder es macht die Firma für mich nicht attraktiver. Und ich glaube nicht, dass die Potenzial aus den DS-Produkten hebeln kann. Ich glaube auch nicht, dass DS-Produkte kann denen natürlich so ein bisschen mit Quality Assurance in China und so helfen. Das traue ich denen zu. Ich glaube, dass die ihre Supply Chain wahrscheinlich sehr gut im Griff haben. Also ich glaube, Ralf Dümmel versteht tatsächlich, was er tut. Es ist trotzdem aber halt ein margenschwaches Business.
Genau, und wenn die Container teurer werden, dann ist die Marge auch schnell weg.
Das ist ein anderes Problem, was du noch hast. Du hast nämlich, sehr, sehr guter Punkt. Du hast die Supply Chain Probleme gerade und du hast im E-Commerce gerade die, also im Social Commerce vor allem die steigenden CPMs gerade in allen Netzwerken. Das heißt, deine Ankaufskosten, also dass die das Ziel EBIT erreichen für 2021. Ich meine, jetzt kaufen sie ein bisschen EBIT dazu, falls DS-Produkte 2021 positiv war, aber da bin ich mir noch nicht so sicher. Apropos E-Commerce, Shopee ist heute oder ich glaube heute oder diese Woche in Frankreich, Spanien und Polen online gegangen. Frankreich ist, glaube ich, heute gelaunt.
Findest du das gut?
Es sieht ehrlich gesagt ein bisschen wie Wish aus. Also ich finde es erstaunlich schlecht vom Interface, aber es ist ja auch sozusagen das MVP. Wobei ich glaube, dass du da, wenn du in einem westlichen Land launchst, musst du schon schauen, was deine Brand zeigt beim Start. Ich wäre jetzt nicht verleitet, da einzukaufen, ehrlich gesagt. Kann in Polen oder Spanien,
lieber sie,
aber vielleicht funktionieren.
Ja, mir wäre lieber, sie bleiben dort, wo sie sind und fokussieren sich, aber gut.
Ja, wenn sie es, wer weiß.
Ist Tom Bloomfield?
Tom Bloomfield? Sekunde, das ist der Tweet, über den wir reden wollen. Jetzt weiß ich nicht mehr. Das ist, ich glaube, irgendein Fintech-CEO, der auch Business Angel ist oder so, ne? Sekunde.
Auf jeden Fall, der hat sich auf Twitter aufgeregt, dass es nicht so einfach ist, in deutsche Startups zu investieren, weil man zum Notar gehen muss.
Genau, der ist Founder von Monzo und GoCardless.
Monzo ist so ein N26-Ding, ne?
Ich glaube für Firmen sogar oder für Freelancer. Ja, aber Fintech-Karten, Spendmanagement, irgendwas in der Ecke.
Oh, apropos hier, ich habe gesehen, du hast ein Like abgegeben. Tomorrow Bank hat in 24 Stunden 8 Millionen geraced. Gratulation dazu.
Genau, Glückwunsch. Haben sie relativ schnell, gab glaube ich technische Probleme vor allen Dingen, das war das Einzige, was dem Wege stand anscheinend, aber sonst haben sie es super hinbekommen. Genau, der Tom Blomfield von Monzo wollte in ein deutsches Startup investieren und hat es dann auch geschafft und sich gewundert, dass er deswegen vor Ort zu einem Notar musste und das dann noch per Apostille bestätigen lassen musste, also übersetzen sozusagen. Man musste es dann von einer Rechtsordnung in die andere übersetzen lassen, per Apostille oder ja, beglaubigen lassen, wenn man so will. Dann haben alle sofort ihm beigepflichtet, dass das irgendwie ein riesiges Problem und man müsste das mit DocuSign lösen und das ist alles viel zu schwer und das hemmt das deutsche Startup-Business. Was denkst du?
Also, ich denke, ja, der Prozess könnte besser sein, aber wieso sollte es so mega einfach sein? Also bis jetzt, es gibt ja jeden Tag irgendwie News von irgendeinem neuen Unicorn aus Europa oder aus Deutschland, das jetzt irgendwie eine fette Finanzierung bekommt und die schaffen das ja auch. Okay, man könnte jetzt argumentieren, die VCs haben irgendwie Anwälte und Leute und alles und als Angel ist das irgendwie schwieriger.
Aber es ist für lustig, wenn, so das, wenn nur durch den Brexit, ist es nicht. Wäre lustig, wenn es nur durch den Brexit entstanden ist. Aber ich glaube, das war auch vorher schon so in UK. Ansonsten wäre es lustig, weil es ist weniger ein Problem von Deutschland, glaube ich. Aber ich glaube, es war auch vorher schon so.
Ist auf jeden Fall komplizierter als in Amerika. Also eine Firma gründen und irgendwie und Angel Investitionen und so ist schon komplexer, aber ich finde so, also du bist der Angel, du bist derjenige, der öfters beim Notar ist.
Mich nervt, also natürlich nervt mich das persönlich auch, dass ich da regelmäßig erscheinen muss und irgendwie ein paar hundert Euro für 5 Minuten, um eine Vollmacht, also in dem Fall ging es um Power of Attorney, glaube ich, also eine Vollmacht abzugeben, was ja in der Regel reicht, um dann die Sitzung nicht selber machen zu müssen auch noch. Ich finde das schon nervig, aber es hat ja einen Sinn. Und also ich kenne mindestens 2 Beispiele, wo durch den Notariatszwang Gründer erst verstanden haben, dass es eine sozusagen einseitig benachteiligende Regelung gab gegen sie. Also wo der Notar sie darauf hingewiesen hat, ob sie verstehen, was sie da unterschreiben und wo ihnen das nicht klar war. Was nicht heißt, dass sie es nicht unterschrieben haben, aber das war nicht klar. Und ich glaube, genau das ist Teil der Aufgabe von Notar. Und es verhindert ja vor allen Dingen, dass irgendjemand mit, also wenn du es weglässt, kann ich jemand, also wir hatten von der Teamviewer Beispiel, haben wir Notariatszwang nicht, dann kann jemand dir eine Pistole an den Kopf halten und sagen, du signst das jetzt per DocuSign oder signed es sich selbst per Teamviewer auf deinem Computer mit DocuSign. Und ich glaube bei Equity-Geschichten, also wenn du Firmenanteile oder Immobilien oder sowas verkaufst, das ist vielleicht ein teurer Kompromiss, aber ich würde es nicht so einfach sagen, wie man muss das komplett deregulieren und ich will nicht mehr zum Notar gehen. Also auch wenn, wie gesagt, es nervt, aber ich sehe durchaus. Und es gab auch mal einen Notar, war das ein Notar oder Anwalt? Ich würde immer noch ungültige oder anfechtbare Verträge unterzeichnen, weil es sozusagen eine rechtliche Lücke in meinem eigenen Gesellschaftervertrag in der Holding gab, die durch einen speziellen Umstand entstanden ist. Hätte mich nicht ein Organ der Rechtspflege darauf hingewiesen. Und das wäre definitiv nicht ohne Notartermin. Also dann hätte ich weiter ungültige oder anfechtbare Verträge unterzeichnen, was anderen Investoren riesige Probleme hätte bringen können. Von daher, ich sehe das sowohl preislich als gerecht. Ich meine, was man kann argumentieren, das ist was den Großen wieder hilft. Weil du sagst, so die VCs, die haben Apparat, der das für sie erledigt und ein kleiner Angel-Investor, für den ist das eigentlich nur Pain, aber ich glaube, das hat einen Sinn. Vielleicht kann man es irgendwie, das irgendwie per DocuSign versucht ja so ein E-Notariat zu bauen, also dass du in der Zoom-Session das machen kannst. Das kannst du über Umwege ja auch heute schon, über einen vollmachtslosen Vertreter und Genehmigung, aber ich glaube, das ist so einfach zu sagen. Also es gibt einen geilen Fall. Das beste Beispiel ist, es gibt eine Bande, die in Berlin, es war diese Woche, glaube ich, in der Zeitung, die jemandem Haus geklaut haben, quasi. Ich glaube, Hamburger Ehepaar, um die 80, haben ein Haus in Berlin besessen und jemand hat im Grundbuch das einfach umtragen lassen, sozusagen. Ich weiß nicht, ob es da einen kriminellen Notar gab, der da mitgearbeitet hat oder so. Aber genau für so eine Geschäfte, dass sowas nicht passiert, dafür brauchst du einen Notar. Dass du Grundstücke zum Beispiel nicht übertragen kannst ohne Notar. Weil ansonsten, also entweder fälscht jemand deine Unterschrift, was in dem Fall, glaube ich, der Fall war, oder jemand erpresst dich, sozusagen, das wäre sofort, würdest du das abschaffen, hast du sofort den nächsten Enkeltrick, dass Leute sagen, irgendwie, wir sind von den Stadtwerken und wir müssen, brauchen hier eine Unterschrift wegen ihrem Haus und dann hast du auf einmal ein Haus abgegeben für 100.000 Euro oder so. Ich halt, auch wenn es ein Pain ist, der mich nervt, finde ich noch nicht, dass man das einfach so abschaffen sollte. Weil ich weiß noch nicht, was für eine bessere Lösung gibt. Also wie kann man es entschärfen, ohne es den Hauptzweck, nämlich dass der Notar irgendwie sicherstellen kann, dass alle im vollen Besitz ihrer geistigen Kräfte sind und nicht unter Druck stehen. Wie willst du das anders gewährleisten?
Ja, sehe ich ähnlich, aber werden nicht bei den Angel Investments am Anfang der Notar irgendwie umgangen, indem man es einfach mit Convertible Loans macht?
Genau, du kannst im Englischen die Safes oder in Deutschland die Convertible Loans machen. Damit kannst du das rausschieben, eine Zeit lang. Und aber wobei, ich glaube, die gängige Rechtsauffassung ist auch, dass du eigentlich selbst die, also das, ich glaube, die sind nicht zwangsläufig rechtgültig, wenn du nicht auch die beim Notar also unter gewissen Voraussetzungen musst du die, glaube ich, irgendwann auch selbst beim Notar machen, wenn du Equity verschiebst dadurch. Oder wenn die Rechtsfolge ist, dass sich Anteile verschieben, dann musst du die eigentlich auch beim Notar machen, glaube ich. Aber gerade am Anfang kann man es schon machen, wahrscheinlich.
Ja, ich kann verstehen, dass der Prozess nicht super digitalisiert ist. Vielleicht wird der jetzt in den nächsten 4 oder 8 Jahren digitalisierter. Und was natürlich irgendwie krass ist, wenn du irgendwie, also du wirst ja auch schon mal beim Notar gesessen haben mit irgendwelchen richtig dicken Unterlagen und dann macht der Notar sich irgendwie darauf bereit, dass er da jetzt 4 oder 8 Stunden oder so vorliest.
Das was man mit guter Vorbereitung auch so ein bisschen steuern kann, indem man so Mäntel baut und das so ein bisschen verkürzen kann, das ist teilweise auch unnötiger Schmerz, aber
ja, aber ja, ich glaube, DocuSign ist auf jeden Fall nicht die Lösung auf alles. Da sind wir aus einer Meinung.
Dass die VCs da sagen, dass sie gern da weniger Friction hätten wollen, kann ich mir verstehen. So. Weil im Zweifel ist der Founder am ehesten der nicht versteht, was er unterschreibt.
Genau.
Dass er jetzt auf einmal seine eigenen Shares wieder vestet. So. Was total gängig und fair ist, so, aber naja.
Wir haben doch 2% gesagt. Nein, 20. Dann diese Woche haben wir SAP und Snap Earnings noch. Irgendwas schnell aus der Hüfte, irgendwelche Gefühle. SAP bringt Cloud, mehr Cloud-Umsatz und wird deswegen gelobt. Snap hat jetzt mit Google die Superstory und funktioniert sowieso super. Ist vielleicht auch eine der wenigen, die irgendwie aus irgendeinem Grund auch immer eigentlich überhaupt kein Problem haben mit der Privacy von Apple, weil sie wahrscheinlich irgendwelche Hochglanzkooperationen haben und gar nicht so auf den Klick optimiert sind.
Und weil es vielleicht viel demografisches Targeting ist. Also, dass du willst einfach nur Nutzer einer gewissen Altersgruppe erreichen und brauchst gar nicht so viel Retargeting und sowas. SAP delivered relativ gut gegen die Cloud Transition, also dass sie immer mehr Umsatz als Software-as-a-Service-Business machen wollen. Ich glaube trotzdem, dass es nicht schnell genug geht, um eine attraktive Aktie zu werden. Aber wenn die erfüllen, was sie wollen, kriegen sie einigermaßen gut hin inzwischen wieder. Zwischendurch gab es, glaube ich, da mal Gewinnwarnung vor einem Dreivierteljahr oder halben Jahr. Snap finde ich einen der besten Turnaround-Cases überhaupt. So, die waren ja totgesagt eigentlich und kommen jetzt extrem gut wieder raus. Ob die jetzt wieder nochmal, also ich glaube nicht, dass sich deren Wachstum beschleunigt so. Also sie werden ähnlich gute Zahlen wie im Vorquartal machen im Vergleich zum Vorjahr. Aber dass sie jetzt sozusagen davon nochmal schneller wachsen, da wäre ich skeptisch, glaube ich. Wo notieren die? Müssen wir mal gucken. Was würdest du für ein Umsatzmultiple bezahlen für Snap?
30.
30 mal Umsatz? Die haben sich verdoppelt oder so, ne? Zuletzt. Können wir wahrscheinlich machen. 34. Noch kannst du nicht kaufen. Hast du gut geschätzt.
Profit Margin, ja, Snap ist so ein Produkt. 22.
Wachstum 116 war letztes Quartal. Genau. Ja. Mhm. Ist fair gepreist, würde ich sagen.
Ja, Snap ist so ein Produkt, das ich nicht nutze und deswegen würde ich das auch nicht kaufen.
Ich nutze es auch nur mega selten und ich verstehe es auch nicht wirklich gut.
Wir sind einfach. Wer hat das?
Ich würde es eher kaufen als Facebook, das kann ich sagen. Und also ja, auch aus finanziellen Gründen.
Gut, ja. Ich glaube ja immer noch, dass Apple die irgendwann kaufen wird. Das heißt, dass der auch eigentlich der Traum ist von
ihm. Apple würde ich kaufen?
Ja. Die sind super auf Privacy, die sind aufgeräumt genug, die machen viel VR und so.
Ah, stimmt.
Also ich glaube schon, deswegen ist die Kooperation. Das heißt,
will Google sie deswegen an sich binden.
Genau, und hier ist der Evan Spiegel, hat die Kooperation nur gemacht, um Apple mal ein bisschen eifersüchtig zu machen, damit sie ihn mal wieder anrufen.
Und Snap könnte das Instagram for Kids werden. Ich glaube, es gibt, also wenn du weißt, es wäre im Apple-Mantel, würdest du vielleicht deinen Kindern erlauben, Snapchat zu machen. Statt das böse TikTok. Vielleicht.
Ja, was war das für eine Überschrift? TikTok macht Ticks. Irgendwie, es gab irgendeine Headline, dass jetzt, also nicht nur Instagram immer, schlecht ist, aber auch
immer mal böse.
TikTok nicht super ist. So, und zum Abschied haben wir mein Tweet.
Ich habe übrigens, also wir haben den Kundenservice noch vergessen. Und zwar, weil jetzt Earnings Season ist, habe ich vor allen Dingen aus purem Egoismus ein Earnings-Kalender gebaut. Beziehungsweise, also die Datenquelle ist Earnings Whisper. Das sind die besten Daten, die ich kenne. Und Yahoo Finance, so eine Mischung aus beiden. Und zwar sind einfach jeweils die Earnings, also es steht ein Bloomberg-Ticker drin von der Aktie mit dem Hinweis BMO oder AMC. BMO steht Before Markets Open, also das ist bevor die Börse öffnet. Das ist nach deutscher Zeit meistens so gegen 14 Uhr. Oder After Markets Close, AMC, das ist nach der Glocke, also nach deutscher Zeit um 22 Uhr, so wie Netflix heute. Also es ist einfach nur ein Google-Kalender, den man abonnieren kann. Ich sag gleich wie. Wenn man das tut, kann man sich den auf seinem Google-Kalender obendrauf einblenden lassen oder im Outlook. Und dann sieht man, welche Aktien reporten an dem Tag. Und also das soll nicht einladen, da zu Earnings zu traden, weil das in der Regel zu Verlusten führt. Aber um nochmal zu schauen, ob man eine Position noch überdenken will vor den Earnings. Ich hatte das Gefühl, einerseits brauchten wir es ein bisschen für die Redaktionsplanung und auch um zu wissen, wann welche Aktien sich bewegen wollen und nicht so doof aus der Wäsche zu gucken. Und man kann es hinzufügen, indem man doppelgänger.io/ical ical für den Apple-Kalender, oder für den Outlook-Kalender, oder ist das Apple-Format? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, kann man einfach probieren, ob das funktioniert mit Outlook. Also es ist eine URL, die man aufruft und die man dann importieren kann, glaube ich, in Outlook. Oder doppelgänger.io/gcal, gcal, gcal, Gustav, Cäsar, Anton, Ludwig. Das wiederum kann man in den Google-Kalender, das importiert sich automatisch oder wird abonniert für den Google-Kalender, wenn man das dann bestätigt. Eins von beiden sollte bei jedem funktionieren. Also die eine Version iCal funktioniert mit allen Apple- und Outlook-Formaten, die andere gcal funktioniert für Leute, die Google benutzen hauptsächlich. Und dann sieht man relativ, also es ist immer so als Tagestermin, also es belegt jetzt auch nicht den normalen Tag oder verdreckt den Kalender, sondern es ist so oben als Tagestermin eingetragen. Wenn es da Verbesserungsvorschläge gibt, sind wir offen dafür. Außerdem stehen zufällig auch immer die Veröffentlichungsdaten des aktuellen Podcasts drin, damit man den auf keinen Fall vergisst. Und die wichtigen Events. Also man hätte zum Beispiel gewusst, dass heute das Pixel-Event war und gestern das Apple-Event. Alles, was wir für wichtig halten, tragen wir den Kalender ein. Also da wird keine Werbung drin erscheinen, außer irgendwie in eigener Sache. Also für mich persönlich ist das mega nützlich. Sehr gern Feedback checken, ob das auch für euch nützlich ist oder totaler Unfug oder wie man es besser machen kann, was da noch fehlt. Ob ihr das selber für deutsche Nebenwerte mitfliegen wollt, weil im Moment sind da hauptsächlich die Aktien, die wir besprechen, drin und für relevant halten, aber man kann das sicherlich erweitern. Genau, wir machen es in die Shownotes. Ansonsten doppelgänger.io/iCal oder gcal probieren, ob man es hinzufügen kann. Wenn es Probleme gibt, gerne in der Discord-Community helfen lassen. Da macht Philipp Glöckler Support für euch.
Ja, genau, du trägst die Kalender ein, ich mache den Support. Dann zum Schluss, Valentin hat geschrieben, dass Google wohl ganz nah schaut, was Niva so macht. Und zwar hat er dann wieder was retweetet, dass jemand ein Questionnaire getwittert hat oder ein Screenshot von einem Google-Questionnaire, ob man auch bereit wäre, für Google-Subscription zu zahlen und dafür keine Ads zu sehen. Glaubst du, du alter Google-Experte, das wird passieren, wenn wir irgendwann, ähnlich wie YouTube immer mir zeigt, hier für 9,99 im Monat keine Ads mehr, werde ich das Gleiche auch auf Google erleben?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil der Average Revenue per User weit über $100 und über der Zahlungsbereitschaft der Nutzer wäre. Das heißt, gerade die Nutzer, die am meisten Revenue versprechen, würden das wahrscheinlich, wenn die es wählen, würde Google Minus machen. Plus die, die es nicht wählen, sind wiederum relativ wertlose Werbekunden.
Ich frage es auch mal, wenn sie es nur den Leuten zeigen, die mit denen sie weniger als 100 Euro machen.
Genau.
Und dann versucht man jedes Jahr da drunter zu weinen und ärgert sich noch mehr, weil man dann irgendwo drauf geklickt hat.
Ja, ich meine, es kann auch, die Frage ist, man geht immer davon aus, dass die jetzt nach so einer Umfrage sofort ihr Produkt verändern. Es kann auch einfach sein, dass das eine Umfrage ist, die sie als nächstes der Europäischen Kommission zeigen und sagen, dass 95% der Nutzer nicht bereit wären, für das Produkt zu zahlen. Also du weißt, du musst erstmal schauen, steckt überhaupt Google selber dahinter? Und die Erklärung, sie wollt, das ist, kommt aus der Produktabteilung von Google, ist nicht die einzige. Es könnte auch einfach sein. Aber das haben sie in der Vergangenheit oft gemacht, dass sie ihr eigenes Survey-Tool benutzt haben, um solche Umfragen zu generieren oder zumindest eine erste Indikation zu bekommen, das dann vielleicht nochmal von einer anderen Umfrageagentur validieren zu lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sinnvoll ist für Google, dass sie ausgerechnet den profitablen Nutzern anbieten, werbefrei zu funktionieren. Und wenn hätte die nächste Frage sein müssen, wie viel das wert ist. Ich bin skeptisch. Das ist schon eine richtig lange Folge heute wieder, aber ein Hörer hat sich auf Twitter gewünscht, dass wir heute mal wieder eine richtig lange Folge machen, aber langsam ist gleich.
Ich bin auch schon richtig müde.
Du bist müde?
Also, ja, viel Spaß, schöne Woche bis Samstag und
wir sehen uns in Berlin am Donnerstag, das weißt du noch, ja? Nicht vergessen.
Ja.
Und schön Bahn fahren. Nicht mit dem Dieselmonster wieder herkommen.
Also,
sprichst du?
Bis dann und falls ihr noch Zeit habt, wir freuen uns über jede Podcast-Bewertung über E-Mails an podcast@doppelgänger.io oder kommt zu uns in die Discord-Community. Wir sind mittlerweile über 3000 Leute dort. doppelgänger.io/discord. Bis Samstag. Tschüss.
Ciao.